PPR, Tight End Premium, Superflex. Kyle Pitts oder Darren Waller?
Darren Waller.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Ja, Phil, du sitzt hier, ich sehe dich, ganz frischer Haarschnitt, gut siehst du aus. Wie geht's dir denn?
Jawohl, frisch vom Friseur. Ja, genau. Nee, alles gut. Am Wochenende im Stadion gewesen, Werder hat 1-1 gegen St. Pauli gespielt. Das war echt ganz in Ordnung. Und Stimmung war gut. War ungewohnt nach anderthalb Jahren das erste Mal wieder. Dazu die Seahawks auch eindrucksvoll gewonnen. Also ja. Die Jacksonville Jaguars vom Platz gefegt. War auch bitter nötig, wenn man noch überhaupt irgendeine Chance haben will auf die Playoffs. Und so geht's eigentlich. Und mir brennen noch ein bisschen die Augen von letzter Nacht vom Spiel Chiefs gegen Giants. Also, das war schon heftig. Das war schon ein ganz harter Tobak.
Ja, definitiv. Travis Kelce zuzuschauen ist keine so große Freude mehr wie letztes Jahr. Der ganzen Chiefs-Offense generell. Das war aber, glaube ich, auch wirklich ihr schlechtestes Spiel dieses Jahr, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht alle im Detail verfolgt, muss ich ehrlich zugeben. Aber das war schon wirklich auf jeden Fall nicht gut.
Also. Ja, ich hatte sonst den Eindruck, sie sind halt sehr Turnover, also haben viel Turnover-Pech gehabt, aber im Prinzip den Ball gut bewegt und ich fand, das war gestern halt echt nicht der Fall.
Nö, es sieht so, also bei Mahomes sah es sonst immer so leicht aus, das Quarterback-Spielen und das ist auch verflogen, also da ist auch das Selbstbewusstsein nicht mehr das, was es mal war, würde ich aktuell behaupten.
Echt sehr überraschend tatsächlich. Aber wir haben heute ansonsten noch, um mal ein bisschen zu unserem Podcast zu kommen, sehr coole News oder ein schönes Startthema. Wir möchten uns bedanken nämlich bei unseren Hörern. Drei an der Zahl, die uns innerhalb der letzten, ein bis zwei Wochen Spenden geschickt haben. Und das ist wirklich sehr cool. Da geht einmal von uns ein Danke raus an den Markus Tesche, einmal an den Julian Heinzel und an den Christian Schmidt. Vielen Dank an euch alle. Und es ist wirklich super cool, dass ihr auch wisst, es ist angekommen. Wir freuen uns riesig drüber. Und ich kann sagen, wenn wir weiter so machen, dann scheint ja unser Stock ähnlich in die Höhe zu schießen wie der von Jamar Chase in Dynasty.
Ja, auf jeden Fall, super. Freut uns riesig und sind wieder ein paar Monate Aufnahme gesichert, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall. Das ist schon cool. Also ist natürlich immer eine schöne Sache zu sehen, dass das euch gefällt und dass es euch ein bisschen was wert ist. Super. Echt definitiv großen Shoutout an euch. Da macht es natürlich noch mehr Spaß, sich dann zusammen hier zu treffen und die nächste Folge aufzunehmen.
Ja, genau.
Ich bin ja Betriebswirt, das muss man sagen. Jetzt halt muss ich sagen, das ist jetzt genau der Moment, um auch mal die Werbung, die du immer einstreust, nicht ans Ende der Folge zu packen, sondern wir machen es jetzt mal am Anfang.
Jawohl. Genau, also wer uns folgen möchte, tut das bitte einmal bei Twitter @DynastyFlo mit PH oder Flo direkt @49erFlo oder mir @Phil81190. Genau, dann könnt ihr auch gerne in unserem Discord joinen. Das haben jetzt auch neuerdings wieder welche gemacht und da eure Dynasty-Themen oder auch einfach NFL-Themen ansprechen, besprechen. Da wird euch entweder von uns oder von den anderen Mitgliedern meist schnell und gut weitergeholfen. Und ansonsten, wenn ihr es natürlich den anderen gleich tun wollt und uns auch unterstützen wollt, dann können die Leute das wie tun, Flo?
Dann schickt ihr einfach ein paar Euro an paypal.me/dynastyflow, genauso geschrieben wie unser Twitter-Handle, wie ihr es auch aus eurem Podcatcher kennt, steht aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Freuen wir uns natürlich, wenn das da so weitergeht. Das ist natürlich ein Traum.
Ja, genau. Also an der Stelle auch nochmal gesagt, also auch private Nachrichten bekommen wir ja schon zuhauf, muss man vielleicht sagen. Also mir geht es jedenfalls so, entweder dem Twitter-Account oder unseren privaten Twitter-Accounts oder per Discord. Also da gibt es viele Wege und da muss man vielleicht auch mal sagen, also wir beantworten in der Regel, wenn wir die Zeit haben, die Fragen auch ganz gerne. Nur mal so ein bisschen zur Form halber, was mir aufgefallen ist. Also wir sind auch keine Computer und zumindest so ein Hallo vorher wäre schon ganz angebracht, finde ich. Also die Umgangsform, da sollten sich doch vielleicht einige mal ein bisschen hinterfragen, ob man dann nicht einfach mal so ein bisschen Freundlichkeit mit reinbringt. Genau, besonders, ich sag mal, wie gesagt, wir machen das alles als Hobby, wir machen das for fun. Und ja, das ist mir jetzt aufgefallen irgendwie die letzten Wochen. Und genau, das wäre ganz gut.
Da muss man aber ganz klar sein, da gibt's, glaube ich, da haben wir schon ein, zwei Kandidaten einfach im Kopf, ganz konkret, das, ohne der jetzt irgendjemanden blamen zu wollen, aber das ist, ja, ist dann manchmal schon ein bisschen schade, gebe ich dir recht. Da frage ich mich auch manchmal, ja, was mancher dann da denkt, was wir denn, ob wir persönliche Angestellte sind oder so, die dann da
ja, wie gesagt,
die Bots unterwegs sind, das ist schon echt, das ist ein bisschen eigenartig, aber ist wirklich eine totale Ausnahme, finde ich.
Ja, genau. Und wie gesagt, wenn ihr vielleicht dann 10 Fragen gestellt habt, dann, keine Ahnung, denkt doch mal drüber nach, dann vielleicht einfach auch mal irgendwie 10 Euro per PayPal zu senden, so, dann ist das irgendwo eine gewisse Anerkennung, ja, weiß ich nicht. Also, ich sag mal, das ist halt eben, das hält sich nicht, nicht unbedingt die Waage, die Leute, die fragen und die Leute, die unterstützen, so, das muss
das,
man
das stimmt,
mal
definitiv,
sagen.
Definitiv. So, das ist nicht, das ist, glaube ich, keine Korrelation da. Das ist richtig, aber unabhängig davon. Also, ich meine, klar, wir machen das alles auch wirklich ja selber immer zur Gaudi, haben wir auch immer gesagt, wir uns geht es hier nicht darum, irgendwas zu verdienen mit dem ganzen Bums. Ja. Da machen wir andere Sachen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber es ist natürlich einfach schön, dann die Anerkennung da zu haben. Und wo du gerade das Thema sagst, dass wir einfach viele Anfragen bekommen, das habe ich, ich war am Wochenende, Sonntag auf Montag, habe ich in Schongau verbracht beim unserem ja treuen Hörer Bruno Koslowski, ah, den gut. Kennen auch bestimmt einige aus der ein oder anderen Liga, in der er mitspielt. Shoutout an den Kollegen. Christoph heißt er in echt und war ein super cooler Sonntagabend. Haben wir gemeinsam Football geschaut und der hat auch nochmal gesagt, er hört uns immer, eigentlich meistens beim Rasenmähen, hat er gesagt, samstags, da sind wir dann bei ihm auf den Ohren. Und ja, war sehr, sehr lustig und er hat eine Anmerkung oder einen Wunsch, ich soll mal eine Folge komplett auf Bayerisch machen. Das wird aber wahrscheinlich schwierig.
Um Gottes Willen, das wird eine Bonusfolge, die du alleine bestreiten darfst.
Mit Christoph als Gast dann.
Ja, da kann man das ich weiß gar nicht, ob du seinen richtigen Namen nennen darfst.
ja, das ist, also ich weiß es auch nicht, aber
frag ihn doch vielleicht mal, bevor du es hier veröffentlichst.
Ist ja, ich habe ja keinen Namen gesagt.
Das musst du
ja piepen. Ja, vielleicht muss ich es piepen, ja, genau.
Aber er muss dann ja einen ziemlich großen Rasen haben, wenn er unsere Folgen beim Rasen.
Ja, nimmt, gut.
Vielleicht Meter im ganzen Straßenzug oder sowas, man weiß es ja nicht.
Ich glaube, da fängt er vielleicht an. Also, ja, das ist ein guter Punkt. Da wird es wahrscheinlich, also jetzt weiß ich gar nicht, was er dann im Winter macht eigentlich, weil da ist er aufs Rasen. Ja, okay, da hat er tatsächlich auch einiges, ja. Da könnt ihr hinkommen damit. Na genau, also das auch einfach nur kurz so, das ist sehr cool, was die Dynasty oder Fantasy Community, dass man sich einfach irgendwo so verbinden kann, auch über Discord und dann auch mal privat miteinander in Austausch kommt, das ist auf jeden Fall cool. Aber er hat unter anderem auch angemerkt, dass ich nicht besonders responsive bin auf WhatsApp. Und ja, das passiert mir immer wieder auch an alle anderen, die mir mal irgendwie Nachrichten schicken. Alter, ich glaube, manche können sich gar nicht vorstellen, wie viel einerseits Nachrichten ich bekomme zu dem, vielleicht wo mal um Rat gefragt wird, oder ansonsten, wie viel man halt selber, wenn man in so vielen Ligen spielt, auch in Trade-Verhandlungen ist und so. Und wenn es dann da an einem gewissen Punkt vielleicht mal stockt oder dann 3, 4 andere parallel sind, dann vergesse ich auch einfach mal ein paar Tage irgendwie in Sleeper zu antworten, in WhatsApp zu antworten, in Discord zu antworten. Das ist überhaupt nicht persönlich gemeint oder ich bin da nicht beleidigt oder so. Da ist es mir dann einfach durchgerutscht. Ihr könnt jederzeit einfach dann nochmal nachhaken. Und wenn es mir dann irgendwie nicht gepasst hat, dann lasse ich es euch schon wissen.
Ja, geht mir genauso. Also kann mir auch mal passieren oder keine Ahnung. Ich schicke auch einfach manchmal unkommentierte Angebote raus. Es liegt dann manchmal auch daran, einfach zeitmäßig, ne?
Ja klar, also ich meine, das ist immer, es ist, ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, ich habe in einer Liga lange versucht, viele Wets wegzutraden und habe dann wirklich mir die Zeit genommen, mal alle Roster irgendwie durchanalysiert und dann einem irgendwie, ich glaube, ja, bisschen eine Roster-Analyse von ihm und seinem aktuellen Status geschickt, um zu verdeutlichen, warum es bei ihm Sinn macht, auch als ja, in Winnow zu gehen, wo er gerade irgendwie 4-3 stand oder so. Und das hat auch direkt dann zum Trade-Erfolg geführt, jetzt zumindest dann nach dem Wochenende. Aber ja, da merkst du einfach, dass, wenn man wirklich erfolgreich traden will, dann ist das relativ zeitintensiv. Dann musst du dir da musst du schreiben und so. Das bringt natürlich was, aber das kann man nicht mit jedem Trade machen. Dann wäre das nicht machbar irgendwie zeitlich alles.
Nee, genau.
Genau, okay. So viel mal so ein bisschen zur Einleitung zu uns State of Dynasty Flow, was so alles los war bei uns und wir können reingehen ins normale Thema, beziehungsweise rüber zur NFL. Ja, keine guten News heute allgemein irgendwie. Ich habe gehofft, wir können mehr über Trade Deadline, Spekulationen und so weiter da sprechen, haben aber ja ein sehr, sehr trauriges Thema, das jetzt so über Twitter gegangen ist die letzten Stunden. Und ja, Henry Rux ist in einen Autounfall verwickelt gewesen letzte Nacht, wird, und das ist leider ganz, ganz übel ausgegangen, er ist eben mit einem Auto kollidiert und das ist in der Folge dann ausgebrannt. Dabei ist der, ja, Fahrer, Fahrerin, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, des anderen Wagens dann leider im Auto umgekommen. Und Henry Rux wurde, ist an Ort und Stelle geblieben, wurde von der Polizei dann eben, ja, ja, was heißt, gefunden, angetroffen. Und er hat offensichtlich, ja, es war Driving Under Influence, ich weiß jetzt nicht, ob unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, aber dementsprechend, das ist jetzt die Anklage, die da, ja, im Raum steht oder die auf ihn wartet, eben, ja, ein Autounfall unter Einfluss von anderen, ja, von Mitteln mit Todesfolge. Ich meine, das größte Problem von Henry Rux ist jetzt nicht sein Fantasy-Value oder wie er in der NFL wieder spielen kann, aber es ist einfach eine riesige Tragödie für alle Beteiligten, ein großes Drama. Hat mich auch ehrlich echt jetzt vor einer Stunde, vor anderthalb oder wo ich das erste Mal gelesen habe, das macht mich wirklich betroffen. Wir sprechen hier immer wieder über Spieler, aber im Endeffekt stehen da überall, da stehen Menschen dahinter, da passieren solche Sachen und ja, es ist einfach nur fürchterlich. Und ja, ich glaube, Henry Rux Karriere als Footballspieler ist aller Voraussicht nach an der Stelle dann leider auch schon viel, viel, viel zu früh und tragisch vorbei, als das, was wir alle irgendwie gehofft hatten, natürlich, von ihm.
Ja, ich denke, das war alles schon passend und richtig zusammengefasst. Brauche ich gar nichts mehr ergänzen. Da hast du alles auf den Punkt gebracht.
Da kann man auch gar nicht recht viel mehr dazu sagen, außer zu hoffen, dass es irgendwie, ja, für alle Beteiligten jetzt so gut ist, noch irgendwie geht, ja, weitergeht.
Auf jeden Fall.
Dann die zweite News, leider auch nicht so toll, die überlasse ich dann jetzt mal dir. Calvin Ridley ist auf unbestimmte Zeit raus. Da hoffen wir mal, dass es nicht, nicht ganz so tragisch ist, aber genau, da darfst du gerne mal ein bisschen was zu sagen.
Ja, genau. Also Calvin Ridley hat ja schon das London-Game verpasst wegen persönlicher Probleme, hieß es da. Und jetzt kam eigentlich während der Sonntagsspiele heraus, dass er jetzt auf unbestimmte Zeit zurücktritt, weil er wohl, ja, wie gesagt, Mental Health Problems hat. Also da irgendwie, in welcher Form auch immer, ne, ist halt super, also viel mehr weiß man, ich habe das Statement von ihm gelesen und ja, das ist eigentlich, das sagt eigentlich gar nichts aus, praktisch. Also sagt sehr viel aus, sagt das einfach aus, dass es ihm nicht gut geht. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir reden hier über Fantasy-Spieler und wir äußern uns ja auch durchaus mal abfällig, aber es sind letztlich alles Menschen. Und ich sag mal, wenn man auch vielleicht gerade selber mal mit Mental Health Problemen zu tun hat oder sowas, wie gesagt, dann weiß man schon ganz gut, wie es einem da so gehen kann. Und ja, dementsprechend für Calvin Ridley auch nur das Beste, aber letztlich da ein Timetable kann man gar nicht sagen. Also das kann zwischen, ich sag mal, zwei Spielen oder aber auch Karriereende kann es natürlich alles sein. Na, das ist halt irgendwie
absolut
up in the air. Ne? Keine Ahnung.
Ja.
Schauen wir mal. Wie gesagt, wir hoffen für ihn das Beste und dementsprechend auf eine baldige, gesunde Rückkehr.
Genau, definitiv. Und dann, ja, einfach da gute Besserung. Die Frage hier, ich glaube, wir kommen später noch in unserer heutigen Folge. Es hat damit zu tun, wie der Wert von, wie wir gerade so den Dynasty-Wert von Spielern betrachten. Wir haben unsere Rankings aktualisiert und das mal verglichen mit denen, die wir über die Offseason gemacht haben. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall auf Calvin Ridley noch zu sprechen kommen und da können wir ja dann besprechen, was wir jetzt mit ihm in Dynasty dann auch aktuell machen würden. So viel zu den wirklich sehr, ja, traurigen News. Irgendwie vielleicht einmal kurz, um noch was mich interessieren würde. Du hast auch was dazu getwittert, ist jetzt nicht unbedingt Fantasy-Football relevant, außer ein bisschen IDP-Spieler, aber was sagst du zum Von Miller-Trade zu den LA Rams für den Zweit- und Drittrunden-Pick?
Ja, für beide Teams genau richtig. Also brutal natürlich, wieder Rams doing Rams things, ne? Also ja, das vielleicht beste Team der NFL bekommt einen Superstar Edge Rusher dazu, im Tandem oder im Trio jetzt mit Donald und Ramsey. Also das ist schon brutal, ne? Also ich freue mich nicht auf die Matchups gegen die Line und boah, das wird also schon echt zäh und wie gesagt, für mich aktuell die Rams auf jeden Fall klar auf Super Bowl Kurs und das macht ihre Chance mit Sicherheit nicht kleiner, ne? Also Von Miller ist halt immer noch Elite und besonders wenn er jetzt nicht der Fokus der Offense ist oder der O-Line ist, wird es ihm nicht schaden, so viel kann man glaube ich festhalten dazu, genau, ja. Und achso, willst du dazu noch was sagen? Sonst würde ich noch...
Eigentlich nur, ich finde es einfach geil, ehrlicherweise.
Ja.
Das ist wie wenn ein Dynasty, wie wenn ich sehe, dass ein Dynasty-Manager einen richtigen All-In-Move macht, bei dem er ein bisschen Value verliert, so in dem, wie wir über Value von Spielern und Picks vielleicht denken, aber kann ihm scheißegal sein, wenn er dann die Championship holt und genau so machen das die LA Rams jetzt auch. Sie sagen sich, komm, was soll das? Zwei Drittrunden-Pick, da holen wir uns eh nur irgendeinen 150-Pfund Wide Receiver und irgendeinen Backup-Linebacker. Also warum nicht einfach für Von Miller jetzt halt all in gehen?
Ja, es war ein Second und ein Third, ne? Haben die jetzt
genau, bezahlt. Second und Third,
ja. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Les Snead macht das echt gut, was die Rams da betrifft. Und da wird man halt ist natürlich immer super, dass diese Spieler alle in die Division kommen, in die NFC West von unseren Lieblingsteams. Ich meine, realistisch räume ich meinen Seahawks dieses Jahr, also wenn es die Playoffs noch werden, dann ist schon gut, aber mehr auch nicht ein. Und dementsprechend, also sehe ich da keinen Nachteil. Also,
das trifft dich jetzt persönlich nicht wahnsinnig in deinem Fantum mehr. Geht mir ja genauso.
Genau. Dementsprechend ist es so echt okay. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, also vor der Saison, dass ich mich auf die Rams Offense freue, was auch im Vergleich zur Washington Offense, auf die ich mich auch gefreut habe, auch voll eingetroffen ist. jetzt freue ich mich auch auf die Rams Defense, außer wenn sie gegen uns spielen. Und ja, da bin ich schon echt gespannt. Und wie gesagt, ich denke mal, das wird schon weit führen.
Absolut. Wir legen mal die Ohren an in der Division und schauen, dass wir durchkommen.
Genau.
Aber... Ja, sonst noch News oder Anmerkungen?
Ja, genau. King Henry hat sich ja auch den Mittelfuß gebrochen, sollten wir wahrscheinlich auch nochmal eben erwähnen, auch wenn da schon, glaube ich, alles zu gesagt wurde. ja, mutmaßlich Saison aus. Ja, scheiße, ne?
Ja, komplett scheiße.
Was soll man sagen?
Ja, es ist, ja, kann man eigentlich nicht viel zu sagen, außer ich habe in wirklich, ich bin gerade noch dabei, ich habe es noch nicht überall gemacht, aber in 3 Rebuild-Ligen habe ich auf jeden Fall schon beim Henry-Owner mal angefragt. Da ist aber, ja, die Bereitschaft den abzugeben, die ist noch nicht ganz da. Ich bin mal gespannt, wo der Henry-Value noch hingeht, aber ist, also ich muss sagen, ich überbezahle für Henry nicht aktuell. Ich gucke, ob jemand wirklich dann sagt, okay, ich brauche einfach Production jetzt auf Running Back, weil, oder halt auf Flex. Ich meine, es muss, kommt ein bisschen auf die Liga an, aber wer Henry verliert und Contender war, das war derjenige hoffentlich auch, das ist halt schon ein Batzen an Production und ich glaube, also irgendwie, du musst ihn über die nächsten Wochen irgendwie versuchen abzugeben für was anderes. Und wenn es dir halt nur über die nächsten ja, Wochen hilft, bis zu den Playoffs. Aber ja, wie siehst du denn den Long-Term-Value davon von Derrick Henry jetzt halt aktuell?
Boah, ist schwierig zu sagen. Also ich glaube schon, dass der nächste Saison wieder zurück sein wird und auch wieder seine volle Workload bekommt. Ne? Also das ist ja nun irgendwie eine Fraktur des Mittelfußknochens. War es jetzt diese Jones-Fracture? Nein, ne?
Ja,
ja doch.
Doch, ist doch, die Jones-Fracture,
okay. Ja. Okay. Ja, gut. Also, wenn es wieder alles zusammenwächst, ne, muss man ja immer sagen, dann wird er auch seine Workload wieder bekommen. Ne? Schauen wir mal, wie es sich auf seine Athletik oder sowas auswirken kann. Natürlich immer möglich, aber es ist natürlich schon, ich sag mal, der hat halt ein Dreivierteljahr, um auszuheilen. Das ist wahrscheinlich, schmeißen sie ihn nicht zu früh rein und also hoffe ich mal für ihn und dann hat er halt, wie gesagt, lange auszuheilen. Von daher glaube ich, dass der für nächste Saison schon wieder bereitstehen sollte.
Ja, ist halt einfach ein relativ alter Running Back und jetzt ist das passiert, was alle irgendwie ja, prognostiziert haben. Das ist so ein bisschen das Problem dabei und Jones Fracture ist relativ eklig. Glaube ich. Also ja. die einfach die Angst oder das Risiko einer zweiten Verletzung ist halt durch eine erste schon, also ja, das Risiko einer weiteren Verletzung ist durch die erste Verletzung einfach erhöht. Und ich kenne das Thema ja bei Deebo Samuel zum Beispiel, er hatte schon eine Jones Fracture, also wenn ich mich jetzt nicht total vertue, dann eine am College und das ist ja dann in der zweiten, in seiner Sophomore Season in der NFL wieder passiert im Training Camp. Das ist einfach, ja, nicht so geil. Und ja, dann hast du einen 28-jährigen Running Back, der sich letztes Jahr den Fuß gebrochen hat. Musst du halt hoffen, dass der, also ich bin mir gespannt. Ich glaube nicht an Derrick Henry wieder in voller Stärke und Running Back 1 oder Top 3 oder so. Da bin ich aktuell eher raus aus dem Camp.
Die unendliche Geschichte. Und mit 32 Derrick Henry, 30 Rushes, 2000 Yards Saison.
Ja, wenn er das macht, dann ist er wieder mal dabei, einfach alle Regeln und Gesetze außer Kraft zu heben. Also er hat es ja schon mal getan. Es ist natürlich immer noch möglich. Ich will die Chance nicht wegreden.
Ja, also ich, klar, die Outcomes sind da und ich glaube, wir haben den höchsten Value von Henry nochmal gehabt. Den Value,
ja,
den man jetzt vielleicht noch erzielen konnte. Also 2 First-Round-Picks wurden ja durchaus bezahlt für ihn jetzt noch während der Saison. Den werden wir so meiner Meinung nach nie wiedersehen. Einfach aufgrund von Alter, jetzt die Verletzung dazu, kann ich mir also nicht mehr vorstellen.
Ja, glaube ich auch. Und also meine aktuelle Prediction wäre irgendwo, ich erwarte, dass er über die Offseason, da so im März irgendwas, ich glaube, dass er so in der Running Back 20 bis 24 Range gehen wird.
Du konntest ihn letzte Offseason schon für einen First Rounder easy kaufen.
Ja, genau. Das wird auf jeden Fall wieder gehen.
Genau.
Und, ich tippe mal, dass er billiger wird als letztes Jahr.
Ja, deutlich. Also du kannst bestimmt während so 2 Wochen vor dem Draft, kannst du ihn vielleicht für einen Early Second kaufen.
Ja. Ja, und ehrlicherweise, muss man dann mal sehen, oder den vergleichbaren Wert, aber was da so an Running Backs rumläuft bei 20 bis 24, kann man dann mal sehen. Ich habe es in meinem Ranking geguckt und dachte mir, wow, da kann man dann den Shot auf Henry auch wagen. Selbst wenn das schief geht und er nie wieder der alte Henry wird, dann ist auch nicht so viel kaputt.
Nee, genau. Sehe ich auch so. Also wird auf jeden Fall ein Contender-Target für die nächste Saison sein.
Ja, klar. Muss man probieren.
Ja.
Gehe ich genauso mit. Okay, super. Gut, das war dann die, das war aber jetzt wirklich die letzte News, glaube ich, oder?
Ja.
Und wir können dann allgemein, wir können dann zu unserer heutigen, ja, zu unserem heutigen Hauptthema kommen. Ich muss mal hier ein bisschen die Uhr im Blick halten, wie lange wir schon wieder haben. 25 Minuten ist okay. Damit kann ich ganz gut leben zu dem Zeitpunkt jetzt. Und ja, wir haben ja eben, wie schon gesagt, wir haben über die Offseason mal Rankings gemacht und das dann in Folgen vorgestellt und jetzt haben wir uns gedacht, wir setzen uns nochmal hin, jeder macht seine Rankings neu und wir gucken, welche Spieler sich denn am meisten oder welche Spieler die stärkste Veränderung haben im Ranking, wer ist am meisten geklettert, wer ist am tiefsten gefallen und das für Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End.
Wir haben die Hörer
jetzt bin Trades ich echt vergessen. Gespannt, was bei dir. Oh ja, ich habe die Hörer-Trades vergessen. Oje, oje. Ja, ja, richtig. Oh, 25 Minuten noch vor den Hörer-Trades. Jetzt wird es aber kritisch. Dann gehen wir doch mal rüber zu denen. Völlig richtig.
Gut. Dann fange ich mal an mit dem ersten. Machen wir ein bisschen, drücken wir ein bisschen auf die Tube, reden nicht zu lange drüber. Da hatten wir einen Trade in einer Liga von mir. Da hat der gute C-Knopf bekommen Adam Thielen, Devin Cook und Antonio Brown. Er ist da Contender, ist glaube ich auch ungeschlagen Erster, also hat sich da nochmal richtig verstärkt. Und dann hat der gute Maximalist Tyler Lockett, David Montgomery, Brandon Ayuk einen 23 First, einen 24 First, einen 22 Viertrunden-Pick und einen 23 Viertrunden-Pick bekommen. Also das ist kurz dazu, PPR, 12 Team, Superflex, also normal, ohne Titan Premium, glaube ich.
Okay, also ich finde, das ist echt ein Trade, ganz interessant. Deutlich, also hier ist Cook teurer verkauft worden als in dem, den wir letzte Woche hatten. Es sind zumindest, so wie ich das jetzt rechnen würde, auf jeden Fall mal ein bisschen mehr als zwei Firsts für Cook, weil da noch, ja, ich sag mal, Adam Thielen, das ist ein Second, der kannst du vielleicht mit Brandon Ayuk irgendwo, es ist in einer Range, glaube ich, immer noch unterwegs in Dynasty und Antonio Brown, das ist auch, ja, ist deutlich unter Lockett und Montgomery, also das ist wirklich, das ist ein guter Preis, finde ich, für Maximalist hier, C-Knob verstärkt sich, zementiert dann da die Championship im Prinzip, finde ich relativ teuer, gerade wenn man schon gut aufgestellt war, aber ist okay, Sieg absichern und ab dafür.
Jo. Gut,
ja, gut, dann. Achso, möchtest du hier noch was?
Nee, ich sag da gar nicht so viel dazu, weil der bei mir in der Liga war. Alles in Ordnung.
Ah ja, okay. Gut, gut. Dann haben wir hier noch einen. Das ist einer aus der JIT 1. Ja. Da hat der angesprochene Bruno Koslowski von vorhin bekommen Tyler Boyd, Davis Mills, Rondale Moore und einen 23er First-Round-Pick. Und abgegeben hat er Ryan Tannehill, Brandon Cooks, Robbie Anderson und einen 23er Viertrunden-Pick. Was sagst du?
Ja, ist ein ziemlich fairer Deal, muss man sagen. Also, ich sag mal, Tannehill für einen 23er First ungefähr eine Range, Rondale Moore, Brandon Cooks ungefähr eine Range, Boyd und Anderson sehe ich jetzt auch nicht weit auseinander und Davis Mills, ja, sobald Tyrod Taylor da ist, wird der wohl wahrscheinlich auch nicht mehr den großen. Also, wie gesagt, für mich ist das ein fairer Deal und wie gesagt, für den einen Rebuild, für den anderen Contention ergibt der schon Sinn.
Absolut. Mein Herz blutet ein bisschen, dass Tanny nur für den First geht, aber
ja.
Ist ein 23er First. Das kann man auf jeden Fall machen. Dann haben wir den nächsten Deal. Da bekommt der gute Michael Klock Aaron Jones und Hunter Renfrow und bezahlt hat er zwei 22er First. Da bist du offensichtlich auch wieder dabei, denn dein Pick ist involviert. Möchtest du denn dann trotzdem was zu dem Deal sagen oder soll ich das nochmal einordnen?
Fang du an, ich sag noch danach was dazu. Also dazu, also, ich bin glaube ich aktuell so vom Standing her irgendwie drittbestes Team oder sowas, bekomme aber McCaffrey und Barkley noch wieder zurück. Kittel auch. Also, wenn mal alle fit sind, dann sollte mein Team ganz gut sein. Mhm. Und Michael ist aktuell so im mittleren Bereich. Aber
ja, okay, also er möchte noch nach vorne, er möchte genau. Dich überholen hier.
Ja.
Okay, ja. Ja, also ich, dann sage ich mal so, ich finde Hunter Renfrow, also das ist ein Throw-in, aber meiner Meinung nach nicht recht viel mehr. Okay, kann man so ein Late Second, ist der vielleicht wert?
Es ist eine One,
von mir aus.
Es ist eine okay. One QB League, muss ich noch dazu sagen. Und HFPPR.
Okay. Ja gut, das ändert doch einiges nochmal. Da sind die First schon ein gutes Stück weniger wert, gerade in einer nicht ganz so tiefen Klasse, die jetzt halt auch nicht vom Running Back Talent immer strotzt. Von dem her, ja, ich sag mal so, wenn man kein super klarer Contender ist, dann finde ich es trotzdem teuer für Aaron Jones. Ich tue mir da immer schwer, dann 2 First-Round-Picks für einen alternden Back zu zahlen. Auf der anderen Seite, was bekommst du an der Stelle? First-Rounder nehmen immer an Value zu, von jetzt November bis April, aber trotzdem kann man machen. Ich persönlich mache sowas eher nicht, wenn ich im Mittelfeld bin, ehrlicherweise, aber ist sicher jetzt kein total schlechter Deal.
Nee, also sehe ich auch so, wie gesagt, man muss immer sehen, was bekommt man, ne? Wahrscheinlich werden es hier 2 ganz gute Receiver sein, die da zu bekommen sind, so ich sag mal, Mitte, Ende der ersten Runde. Aaron Jones gibt dir halt wahrscheinlich einen Running Back 1 über die nächsten 2 Jahre noch, so ungefähr, ne, so ja. Und also die nächsten 2 Saisons, so muss man besser sagen, dieses Jahr und nächstes Jahr, nächste ja. Saison, so und von daher, ja, das ist schon okay, ist vielleicht ein bisschen teuer, aber wie gesagt, dadurch, dass sie einfach wahrscheinlich eher Richtung spät sind, die Picks, ist es schon okay.
Absolut. Dann haben wir noch einen. Magst du den mal
vorstellen? Genau. Da hat ein Spieler sich Rashad Bateman ertradet für einen 22er First und einen 23er Second. Und da ist jetzt nicht ganz klar, ob es wir gehen mal davon aus, wenn nichts dabei, wir gehen mal davon aus, dass es Superflex ist. Und ja, willst du zuerst was dazu sagen?
Ja, also ich finde das für Rashad Bateman ehrlich gesagt ziemlich teuer. es war ja so ein Borderline-First-Rounder im vergangenen Rookie-Draft und auch wenn der 22er-Draft, glaube ich, schon ein bisschen halt schwächer ist, sagen wir jetzt im Moment noch, aber trotzdem, da kommt eine Menge Talent dann doch auch, also es kommt schon was rein und ich weiß natürlich nicht, es sind die eigenen Picks, die hier weggehen.
Ja.
Auf der einen Seite, okay, wenn man Top-Contender ist, dann würde ich ehrlich gesagt den First für einen anderen Spieler irgendwie einsetzen, dann finde ich Rashad Bateman nicht so attraktiv und wenn man jetzt kein Contender ist, dann ist für mich der First viel zu früh für Rashad Bateman. Also den Deal würde ich persönlich nicht machen. Und ich würde mich freuen, wenn jemand, also ich habe Bateman auch, ich glaube, in 1 oder 2 Ligen, wenn ihr, feel free to offer a first and a second for Rashad Bateman.
Ja, also genau, sehe ich auch so, ist mir auch ein bisschen viel für Bateman, zumal der einfach auch noch nichts gezeigt hat, was seinen Wert hätte ansteigen lassen können.
Genau. Ja, ganz eher im Gegenteil, im Vergleich zu dem, wie wir über die Baltimore Offense gedacht haben, sieht Hollywood deutlich besser aus. Mark Andrews hat, finde ich, auch nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was auch Real Football angeht.
Ja.
Und dass Rashad Bateman jetzt halt hier the Second Coming of Jamar Chase wird, würde mich jetzt schon extrem wundern.
Rashad Fateman, wie ich ihn getauft habe.
Rashad Fateman, nicht schlecht. Okay, ja, so, jetzt haben wir dann auch die Hörer-Trades noch mit etwas Verzögerung geschafft, mit kleiner Confusion meinerseits, aber ja, wenn man so viele Sachen hat, News, Shoutouts hier an die Spender, dann kann das auch mal passieren. Bin ich nicht gewohnt. Ich habe es vorhin jetzt schon angekündigt. Wir haben die Ranking-Mover-Folge heute oder das Hauptthema und ich habe schon alles anmoderiert. Ich glaube, wir starten einfach direkt rein.
Ja.
Hast du Lust? Starten wir mit den Quarterbacks?
So machen wir es.
das machen wir. Und dann, ich habe mir hier, also ich habe jeweils immer relativ viele, sag ich mal, die sich nach oben und unten entwickelt haben. Ich werde da jetzt, wir können nicht zu jedem Einzelnen wirklich viel sagen, einfach mal so ein bisschen durchfliegen, was sind die meisten. Und man kann sich ja, glaube ich, jeweils einen so rausnehmen, den man vielleicht mal ein bisschen genauer anschaut, wenn man möchte. Und the stage is yours. Wie sieht denn was hat sich denn besonders getan in deinem Quarterback-Board?
Ja, also mal kurz umrissen, wir haben bei den Quarterbacks, ich lese sie gleich nicht alle vor, aber wir haben ein großes erstes Tier, die hatten wir, die Top 6 waren auch schon im Sommer, also bei mir die Top 6. Ich denke, da sollte eigentlich fast jedem klar sein, wer da so reingehört. Nur bei mir hat sich geändert, im Sommer waren sie noch in 3 Tiers, mittlerweile sind sie alle in einem Tier. Genau, also Mahomes ein bisschen gesunken, Herbert ein bisschen gestiegen, die dazwischen einfach,
gleich.
Genau. Okay. So, und dann kommen wir in ein Tier, und da habe ich 2 Riser drin, die ich auch hier kurz ansprechen möchte. Zunächst mal dann meine 7, der war noch im Sommer meine 11, und zwar Joe Burrow. Cincinnati Bengals Quarterback, nach wie vor erst 24 Jahre alt, spielt bislang echt eine gute Saison, hat jetzt mit Chase noch eine Waffe dazu bekommen und die Bengals sind tatsächlich gut. Und das spiegelt sich da auch wieder und dementsprechend, Burrow hat gezeigt, dass er von seiner Verletzung vor allen Dingen zurückgekommen ist. Da gab es ja auch erst noch so ein bisschen ein paar kritische Stimmen und ich glaube, Burrow musste sich auch einfach wieder dran gewöhnen, gehittet zu werden. Und ich glaube, das hat er jetzt ganz gut geschafft und dementsprechend ist der hier mein erster Riser um 4 Plätze. Im Quarterback-Ranking ist das schon ganz, ganz ordentlich. Mein dritthöchster Riser, wenn ich das richtig sehe, dritt- oder vierthöchster Riser.
Ja, und das natürlich, also es ist natürlich viel schwerer, weit oben die Spots hochzuklettern als weiter hinten. Von dem her ist, und bei mir ist es genau das Gleiche, auch er hat den höchsten Impact. Bei mir geht er von der 12 auf die 7 auch und auch führt eben auch dieses Tier an. Dann deswegen, ich stimme da komplett zu, bin echt auch begeistert. Und ja, da nochmal kann ich eben jedem auch nochmal den Follow empfehlen, der @dfbeancounter, Drew Osinchuk auf Twitter, der hat die ganze Offseason hat er die Joe Burrow Flagge hochgehalten und echt viel auch Kritik kassiert. Auch ich habe mir immer gedacht, Mann, ich glaube, also das ist einfach zu hoch, aber er hat am Ende recht behalten. Jetzt, so wie es aussieht, Jamar Chase und T. Higgins als Receiver zu haben, bringt dann doch relativ viel. Mein größter Riser, den ich hier nennen kann, ist Matthew Stafford. Ich glaube, dass ich immer noch deutlich niedriger bin als du, ehrlich gesagt. Ich tippe mal, dass ich da, dass du ihn noch weiter oben hast. Aber er ging bei mir von der 19 auf die 13. Und das sind 6 Spots nach oben. Ich habe ihn noch, weil er halt doch 33 Jahre alt ist, hinter den Rookies, die ich doch, sag ich mal, in Dynasty noch wertvoller sehe, aber hat mich absolut überzeugt, was er jetzt dieses Jahr macht bei den Rams und ja, McVay, Stafford, das passt sehr gut, Cooper Kupp, Unleashed, was soll man da noch sagen, einfach überragend.
Ja, genau, Stafford ist auch einer meiner größten Riser, ich hatte ihn vorher auf 15, also schon deutlich auch positiver als du gesehen. Ich bin halt auch, muss ich sagen, ich bin auch Stafford-Fan. Also wirklich, es ist eigentlich zum Kotzen, dass die Rams diese ganzen Spieler holen. Aber also wirklich, das ist echt Wahnsinn. Also die haben wirklich viele, viele sympathische Spieler oder Spieler, die ich eben mag. Und der ist für mich jetzt tatsächlich ins zweite Tier gerutscht. Und also wie gesagt, das Tier wird von Burrow angeführt. Wilson, Lawrence und dann kommt für mich schon Stafford. Genau, ist meine 10, auch 33 Jahre alt, ja, okay, aber wenn wir davon ausgehen, dass ein Quarterback mal so locker bis 38 lebt, also nicht lebt, sondern eben spielt, genau, so, dann sind es halt noch 5 Jahre und das, ich sag mal, ist eben schon länger als wahrscheinlich die Karriere von einigen der Rookies auch gehen wird. Also, so traurig
es ist. Also jetzt, ich hoffe doch mal hier, also bitte, wir haben Justin Fields Breakout Party gesehen. Das ist doch.
Ja, für Fantasy schon. Nee, genau, also dementsprechend habe ich ihn da und wie gesagt, glaube einfach, dass Stafford ein guter Quarterback ist, vielleicht kein Elite-Quarterback, aber ja, und eben in der guten Offense spielt, gute Umstände hat, dementsprechend sehe ich ihn da.
Top. Okay. Honorable Mentions auf Quarterback Riser von deiner Seite?
Traurig, aber war Tom Brady.
Oh ja, meiner auch. Der ist bei mir um 6 Spots geklettert.
Bei mir auch. Also bei mir von 23 auf 17.
Ja, 22 auf 16 habe ich da.
Ja, oh ja, 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 wow. Siehst du, also der 15. Frühling bei Tom Brady. Ja, es ist natürlich so ein bisschen, man muss jetzt hier fairerweise sagen, das ist auch so ein bisschen jetzt wahrscheinlich dem Bias geschuldet, dass er einfach aktuell auch in dem Scoring, was wir zugrunde legen, also 6-Point-Passing-Touchdown und ich glaube minus 3 Interception, dann ist es eben natürlich auch, ist er der Quarterback 1 aktuell, was Points scored angeht. Und ja, das ist natürlich schon, muss man hier einfach herausheben. Und Brady, ich sag mal, wenn er jetzt vielleicht noch 1-2 Jahre spielt, dann ist er schon noch einiges wert.
Tom Brady gibt einem so viele Wins above Replacement in Superflex, in 6-Point-Passing-Touchdown, das ist komplett absurd, ist brutal unterschätzt. Ich wollte ja in Rebuild gehen, in einer Liga, einfach nicht für den First verkauft bekommen, und ich finde es immer noch lächerlich. Also, wenn man das Wenn ich Contender sein will, Tom Brady für ein First aktuell,
ja,
gar keine Frage für mich.
Ja, wenn es, wie gesagt, gerade wenn es ein Late First, dann ist auf jeden Fall.
Ja, also, ja, genau.
Natürlich. Kein
Frage. Und wie du sagst, der ist halt, der schaut überhaupt nicht so aus, als würde der retiren. Sorry, aber spielt die Offense mit den, die passlastigsten oder Offense mit den meisten Passversuchen pro Spiel.
Ja.
Und sieht so locker und geschmeidig aus. Ich glaube nicht, dass da vorbei ist nach dieser Saison.
Und 3 Elite-Receiver plus einen guten Tight End. Ja, aber gesagt, der mal Elite
Lombardi
war.
Lenny.
Ja, gut. Von den Running Backs reden wir besser nicht. Aber wie gesagt, das war tatsächlich auch mein größter Riser.
Ja. Ja. Ansonsten habe ich hier ehrlich gesagt nicht viel. So ein paar, es gibt so kleinere Moves dann noch. Bei mir ist der Tour ein bisschen gestiegen jetzt mal. Weil ich den finde ich ganz okay, aber halt nicht viel. Das ist halt auch auf einem Niveau, da man ja immer so ein bisschen sagt, das ist okay. Derek Carr minimal, Carson Wentz bisschen, aber alles eigentlich nicht der Rede wert bei mir.
Genau, also Carr ist bei mir tatsächlich auch von 25 auf 20 gestiegen. Einfach, ich hatte vor dem Jahr erwartet, dass die Raiders komplett implodieren. Das ist absolut nicht der Fall. Mhm. Und dementsprechend einfach das angepasst. Tua ist für mich tatsächlich ein Faller. Der ist mittlerweile auf 22. Ich hatte ihn vorher auf 17. Mhm. Das war, damals habe ich mich damit auch nicht wohlgefühlt, aber.
Okay. Ja, siehst du, weil Tour ist bei mir von der 23 auf die 20 gestiegen.
Ah, ja, okay.
Zum Beispiel. Und das ist halt, genau, deswegen, man muss da, es kommt dadurch, er hat halt zum Beispiel hier Leute überholt. Da bin ich halt sehr, sehr enttäuscht, ehrlicherweise. Und deswegen, da profitiert er eher davon.
Okay.
Kommen wir gleich zu.
Ja.
Was mich interessieren würde, einfach nur, wie sieht denn deine Bewegung bei Mac Jones aus? Denn ich habe mir gedacht, ich habe ihn nicht als Riser, das werden aber viele als Riser haben. Wo befindet sich der bei dir oder wie sieht da die Bewegung aus?
Ja, also ich hatte Mac Jones im Sommer schon auf 20, was damals, glaube ich, schon relativ hoch war, würde ich mal so sagen. Mhm. Ich glaube, das hatten einige andere doch ganz anders und ich habe ihn jetzt auf 18. Ich habe ihn mal, um mal so ein bisschen das Ganze auch einschätzen zu können, ich habe da einen Tier mit Tannehill, Rodgers, Hurts, Brady. Das ist eher der letzte.
Und dann Mac Jones.
Das ist eher der letzte im Tier, ja.
Okay.
Weil einfach aufgrund des Alters und dass er eben schon gewisse Ansätze gezeigt hat und ich glaube, dass wenn New England ihm noch einen vernünftigen Receiver zur Verfügung stellt, dass dann da auch das Passing Game ein bisschen mehr geöffnet werden könnte noch und er dann auch für Superflex relativ wertvoll sein könnte.
Ja, ich bin gespannt. Bei mir ist witzigerweise ist da mein Tier auch, also, oder da ist die Rangfolge Tannehill, Rodgers, Brady, Hurts, die habe ich genauso. Da ist Mac Jones für mich nicht ganz. Ehrlicherweise, ich bin ein bisschen nicht unbedingt enttäuscht, was sein Play angeht, aber boah, das Ceiling in Fantasy ist halt so ein bisschen begrenzt. Ich habe hier noch Jungs drüber, wo ihr einfach doch, eben Tour habe ich zum Beispiel über ihm minimal, im gleichen Tier zwar, aber da habe ich halt noch, sehe ich einen Ticken mehr Upside. Ich hoffe, Mac Jones, ja, entwickelt sich da noch ein bisschen, gefällt mir an sich auch ganz gut, aber für Fantasy bin ich ein bisschen, ja, zurückhaltend. Deswegen, bei mir geht es von der 21 auf die 22. Im Prinzip stagniert er einfach.
Mhm. Okay. Gut.
Genau, dann mal rüber zu den Fallern auf Quarterback. Wen hast du denn da?
Ja, also nennenswert ist auf jeden Fall Jalen Hurts. Mhm. Der ist bei mir von der 13 auf die 16 gefallen, um 3 Plätze. Genau, hier habe ich gerade eben schon vorgelesen. Er produziert für Fantasy halt, das muss man einfach so festhalten, aber der zukünftige Outlook ist halt alles andere als klar. Und weil Real Life ist er halt okay. So, ja, also das ist jetzt kein Quarterback, der dir irgendwelche Spiele gewinnt. Und das muss man einfach so festhalten. Und ich glaube, wenn die Eagles da die Möglichkeit haben, was zu machen, dann in der Offseason oder vielleicht auch in der übernächsten Offseason, dann werden sie das tun. Und dann muss man sehen, wo ist Hurts hin verschlägt, ob er dann Backup ist oder ob er getradet wird oder was auch immer da passiert.
Ja, bei mir ist er auch gefallen von der 13 auf die 17. Ich bin ich sehe das relativ ähnlich. Das Problem ist echt einfach, okay, ich glaube, in Philly wird es nicht weitergehen, die haben zu viel Draftkapital, um auch was zu machen. Ich finde aber, zum Teil ist es natürlich auch ein bisschen unfair, bei Quarterbacks wie Goff oder so, da sagen wir auch, die Umstände sind nicht gut und echt, die Umstände in Philly sind auch nicht gut. Die sind schon wieder O-Liner down ohne Ende. Da stehen schon wieder Leute auf dem Platz, die, glaube ich, sollten da nicht stehen. Und Jalen Hurts ist trotzdem kein, sehe ich auch wirklich ein, kein real NFL richtig guter Quarterback. Und ja, ist in Fantasy, solange er Starter ist, irgendwo, glaube ich, wirklich immer gut. Ich hoffe, dass er einfach, und das, glaube ich, darauf muss man hoffen, als Manager, der Hurts im Team hat, auch wenn es in Philly nicht mehr weitergeht, dann muss er halt woanders starten. Und ich glaube, eigentlich ist er schon gut genug, um das irgendwie zu sein. Aber man weiß auch nie, wie die NFL tickt und die starten dann lieber Andy Dalton als Jalen Hurts. Und dann bringt er das auch nichts, dass man das aus unserer Warte eigentlich anders machen sollte.
Ja, oder Philly sagt einfach, wir wollen gerne einen guten Backup haben, ja. Der ihn schon mal einen Super Bowl gewonnen hat. Und trainen ihn nicht, ne? Das ist eben das Problem. Da kann man sich natürlich auf den Kopf stellen. Das bringt einem dann nichts.
Ja. Bei mir, um das Jalen Hurts Kapitel an der Stelle zu schließen, mein größter Faller ist Baker Mayfield. Der rauscht bei mir richtig ab. Ich habe ihn auf 15 gehabt und der ist bei mir auf die 24 gefallen. Und da muss ich sagen, das liegt also zum Teil, gut, also ich sag mal, die Produktion jetzt, seit er sich da verletzt hat, die ist, glaube ich, auch, muss man ein bisschen mit einem Sternchen versehen, das ist es jetzt gar nicht unbedingt, aber ich finde, das war auch zu Beginn der Saison alles andere als gut. Für mich ist das, ihm wird da so viel gegeben in dieser Offense, da ist alles, das Running Game ist so gut, du hast die Defenses, verteidigen das eh schon so aktiv, dann muss ein Quarterback meiner Meinung nach besser aussehen und ich finde das, also er enttäuscht mich da schon massiv und deswegen ist er jetzt auf der 24 hinter eben so jemandem wie Derek Carr, wie Mac Jones, Tour, die habe ich jetzt mittlerweile drüber und das hätte ich mir eigentlich selber vor 5-6 Wochen noch nicht gedacht.
Ja, ich habe Mayfield auch, also ist bei mir auch ein Faller. Allerdings hatte ich ihn schon auf 21 und habe ihn jetzt eben auch auf, habe ihn jetzt auch auf 24. Also da haben wir uns dann mal getroffen. Ja, eben gleiche Gründe. Wie gesagt, ich war ja sowieso nicht so begeistert von ihm mehr, aber ja ist so, wie es ist.
Hast du gut gesehen. Der Pro-Scout Phil hat das gewusst, dass David Mayfield eine Trap ist.
Ja, gut, ich meine, ne. Ja, ich habe dann noch als Faller, also Tour hatte ich ja gerade eben schon genannt, aber dann noch Zach Wilson, der war vorher meine 19, der ist meine 23 jetzt. Also
ja, bei mir geht's von 17 auf 21.
Ah ja. Ja, wie gesagt, da bin ich halt wirklich so langsam, boah, ich meine, wir wollen die Rookies, also wenn ich ihn habe, ich verkaufe den jetzt auch nicht für billig, also kommt schon drauf an, wenn mir jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ja, pass auf, hier, hast du vielleicht, keine Ahnung, Mac Jones und Second oder so, dann sage ich, okay, das muss ich mir schon überlegen, verkaufe ich ihn wahrscheinlich schon. Aber boah, wenn man jetzt auch gerade sieht, was Mike White in, also ich sag mal, das war auch viel Licht und Schatten, aber wie gesagt, der, das sah insgesamt, der hatte zwar die Turnover, aber es sah schon, der hat schon ein bisschen was auch hinbekommen. Und das war bei Zach Wilson halt außer in ein, zwei Spielen. Also natürlich, er kann diese Würfe quer übers Feld machen, er hat die Armstärke, er hat schon wirklich dann auch so diese, ich nenne sie jetzt mal Mahomes-Würfe, was auch immer man da jetzt aktuell rein interpretiert. Aber auch viel Katastrophe einfach, ne? Und das war ja auch das, wovor wir so ein bisschen Angst hatten, ne? Von eben nicht dem allerhöchsten College-Niveau mit einer Top-O-Line, nie richtig, ich sag mal, Pressure gesehen und auf einmal steht da irgendwie eine Belichick-Defense vor dir und das ist halt schon mal was ganz anderes und boah, also ich hab da wirklich bei Zach Wilson habe ich wirklich Bauchschmerzen.
Geht mir ähnlich, geht mir echt ähnlich, ja. Es sind nur Quarterbacks hinter ihm, bei denen ich entweder auch die gleichen Bauchschmerzen, was Long-Term-Outlook als Starter angeht, irgendwie, die das haben, oder halt alte Jungs, wo ich halt sage, mei, dafür nehme ich dann die Upside in Dynasty noch mit, stattdessen eben, Matt Ryan, keine Ahnung, so jemand zum Beispiel. Und selbst wenn ich mir jetzt hier anschaue, ganz ehrlich, eigentlich, was für einen Grund gibt es Derek Carr, der gerade 30 ist, hinter Zach Wilson zu ranken?
Ich habe ihn.
Wer spielt länger in der NFL? Von dem her, es ist noch ein bisschen, bei mir sind noch ein bisschen die Pre-Draft Priors und halt dieses Ding, ich will den Rookie nicht zu früh, zu weit nach unten schieben.
Ja.
Aber ja, es ist nicht gut.
Nee, das ist ja auch genau dieses, ich sag mal, bevor ich einen wirklich begrabe, möchte ich zumindest mal so anderthalb Saisons von dem, gerade bei Quarterbacks sehen. Das ist, also man tut sich ja schwer und wenn man dann sieht, wie katastrophal das manchmal läuft, aber ja, man muss da schon wirklich gewaltig aufpassen und so, wie gesagt, die anderthalb Jahre muss man denen eigentlich schon geben, wenn das nächste Saison dann auch so weitergeht oder beziehungsweise die zweite Saisonhälfte dieses Jahr sollten wir erstmal vielleicht abwarten. Ja. Genau, dann muss man sehen, aber aktuell ist es jetzt zum Beispiel kein Quarterback, den ich jetzt kaufe, aktiv.
Nee. Also es ist für mich, auch wenn er jetzt gefallen ist und ich schon da absetze, ist kein Sell bei Low-Kandidat, weil da ist schon viel Risiko drin im Moment.
Ja, ja. Ja, die Verletzungen natürlich dazu ist natürlich auch nochmal doppelt beschissen. Genau, ja.
Dann einen weiteren habe ich noch, Jameis. Das war jetzt sogar noch vor ACL, also ich könnte den jetzt theoretisch vielleicht sogar noch ein bisschen runter adjusten, aber andererseits sind hier hinten echt Quarterbacks unterwegs, die, da macht das jetzt auch schon keinen Unterschied mehr, ob er sich jetzt noch das Kreuzband gerissen hat oder nicht, aber er ist bei mir jetzt auf der 28, davor war er noch auf der 24 und irgendwo war schon die Hoffnung da, hey, 24, das war echt low eigentlich damals und Jameis, wenn der jetzt in New Orleans richtig aufzockt und Fantasy Production liefert nach LASIK, aber ganz ehrlich, der wirft den Ball nicht mal in dieser Offense und Sean Payton weiß ganz genau, warum er ihn nicht werfen lässt. Ich glaube, Jameis Winston ist einfach nicht der Quarterback, der da noch so eine richtige Zukunft in der NFL hat als richtiger Starter. Das ist ein Bridge Quarterback.
Ja, ich würde ihn halt gerne nochmal in irgendeiner Offense mit Receivern sehen. Also,
ja, klar.
Was die Saints da haben, ist natürlich auch, also viel, viel beschissener geht's ja eigentlich auch nicht mehr, ne? Also für so einen Quarterback wie Jameis, dessen stärkstes natürlich ist, gerade die Downfield Throws auf die großen Receiver und so sowas zu werfen. Und der hat da einfach niemanden, also das, da muss man schon, also würde ich ihn jetzt nochmal in Schutz nehmen, wenn der jetzt irgendwie im Sommer irgendwo landet, wo man sagt, boah, geil, die haben einen Chase Claypool und
Deontay Johnson.
So, weißt du, dann würde ich vielleicht mich nochmal dazu hinreißen lassen, ihn nochmal ein bisschen hochzustufen, weil ich meine, er ist jetzt noch nicht der Älteste.
Ne? Nee, und klar.
Genau, also da, ich sehe schon noch mit ihm so ein bisschen Upside, aber boah, es fällt mir auch, also ich habe ihn auch in meinem letzten gerankten Tier, sage ich jetzt mal. Genau.
Ja, Jameis Winston oder Jared Goff?
Ja, ich habe Jameis auf der 26, ich habe Goff auf der 29.
Ja,
also okay. So, aber ein Tier, also da, ich, also da, das ist mir eigentlich gleich.
Mhm. Genau, ich habe die auch back to back. Okay, gut. Ansonsten noch irgendjemand zu erwähnen, vielleicht einmal kurz, bei mir hat was bisschen Interessantes, ist wirklich kein großer Unterschied, aber doch, ja, vielleicht schon, ist ein Tier-Drop bei Dak Prescott für mich, den hatte ich im ersten Tier drin mit, oder im zweiten Tier bei mir war ja schon, ich habe Mahomes in einem eigenen gehabt, so ein bisschen, weil ich den doch zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen wertvoller fand als Murray und Allen, die hatte ich im zweiten Tier mit Dak zusammen und Lamar. Und Dak ist jetzt für mich in diesem jetzt zweiten Tier mit Lamar und Herbert der, den ich ganz hinten gerankt habe. Deswegen ist der insgesamt von der 3 auf die 6 gefallen. Ich finde wirklich, dass da, also die NFL schaut einer überragenden Zukunft entgegen, was Quarterbacks angeht. Die ersten 5 hier sind halt alle, ja, hier irgendwie 25, der Älteste. Das macht richtig Spaß und Dak ist, was Fantasy angeht, oder ja, ist er nicht ganz auf dem Niveau für mich mehr in wie die anderen, auch wenn es super close ist, aber fand ich erwähnenswert, denn den habe ich eigentlich da ganz, ganz vorne quasi mitgesehen davor.
Ja, also ich habe ihn nach wie vor auf der 3. Oder ich habe ihn, okay. Hat ihn auf der 2, habe ihn jetzt auf der 3. Ich habe ihn mit Josh Allen getauscht. Also,
ja gut, weil bei dir Kyler auch keine Chance hat, noch weiter nach vorne zu rücken als 4, oder? Oder 5 wahrscheinlich
fünf,
sogar bei dir.
5. Ja. Also, für mich hat Kyler halt auch nichts gezeigt. Also, Real NFL war ja ganz gut am Anfang der Saison, aber er hat für mich jetzt auch nichts, trotz Rushing und so weiter und so fort, hat er jetzt nichts gezeigt. Er war auch im Scoring dadurch oder nicht wesentlich besser, dementsprechend. Mhm. Also für mich bleibt er auf der 5 und ja, sehe da keinen Grund, ihn höher zu ranken.
Alles klar. Gut, genau, dann machen wir, glaube ich, das Quarterback-Kapitel an der Stelle zu, können rübergehen zu den Running Backs. Ja, das sind ein paar mehr auf jeden Fall zum Ranken und da gibt es mal wahrscheinlich auch ein paar größere Abweichungen. Und ja, wen möchtest du da als ersten vorstellen?
Ja, ich mache mal meine 1 und dann möchte ich bitte nochmal darauf hinweisen, dass ich belächelt wurde, als ich ihn vor der Saison als 5 gerankt habe.
Und von mir?
Oder was? Ja, von dir. Ich weiß nicht, du warst ja auch auf jeden Fall, glaube ich, auch kritischer. Ich weiß nicht mehr, wo du ihn hattest tatsächlich, aber reden wir sicher noch drüber. So und aber ja, viele haben ihn außerhalb der Top 10 gesehen. Ich hatte ihn da schon auf der 5, habe ihn jetzt auf der 1, Najee Harris, Running Back, Pittsburgh Steelers. Let's fucking go.
Ja, ich bin gespannt, ob dich die 1 noch in den Hintern beißt langfristig. Das finde ich echt mal, möchte ich, ja, muss man noch ein bisschen warten, glaube ich. Oder ich sag mal, das springe ich selbst nicht ganz übers Herz. Ich habe ihn immerhin ins erste Tier geschoben, jetzt auch. Er ist bei mir auf der 4. Okay. Er war bei mir auf der 11 tatsächlich, ja. Also ich war einer derjenigen, die ihn außerhalb der Top 10 hatten. So. Das stimmt, da war er im dritten Tier noch. Ja, ist echt natürlich überragend. Weighted Opportunity Rank Nummer 1.
Ja.
Ich glaube, das sagt eigentlich auch schon alles aus.
Ja, und vor allen Dingen, und das will ich immer wieder gerne auch betonen, er ist nicht Touchdown-abhängig, ne? Das ist halt, weil die Offense ist eigentlich nicht gut und er ist halt trotzdem gut und wie gesagt, wenn man jetzt irgendwo denkt, die Offense könnte sich vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren noch steigern, dann könnte auch er sich steigern und er macht aktuell irgendwie über 20 Fantasy-Punkte im Schnitt in PPR und ja, das ist einfach stark und dazu ist er noch jung genug. Wir haben, wenn ich jetzt noch einen höre, der sagt, ja, aber der ist schon 23, wir haben halt vor der Saison auch ein CMC mit da noch knapp 25 an der 1 gerankt, also von daher, Najee Harris hat locker noch 3-4 gute Jahre im Tank und dementsprechend mache ich mir da auch keine Gedanken und ich bin bei Najee Harris weiterhin all in. Najee-Fan number one.
Naja, dann darfst du dir aber nicht James nach Pittsburgh wünschen, glaube ich, denn das ist kein Match made in heaven. Ich glaube, dann ist er nicht mehr die Nummer 1 im Weighted Opportunity Ranking.
Nein, ich wünsche mir James nach Pittsburgh für James. Nicht für, ja. Nicht für Najee, das ist ganz klar. Ja.
Ich persönlich, deswegen bin ich noch nicht so weit, ihn über, ja, bei mir sind die ersten drei sind JT, DeAndre Swift und CMC. Ich kann Najee da nicht drüber ranken, weil ich halt schon glaube, dass die, ja, dieses, also Big Ben macht kein weiteres Jahr, da glaube ich nicht dran, und ich glaube, dass alles von da weg für Najee schlechter wird, was kommt. Teddy könnte vielleicht noch, das wäre noch gut oder ähnlich, aber so ein Checkdown-King zu haben, ist halt das, was natürlich seine Production jetzt massiv ankurbelt, und ich glaube nicht, dass das gut zu machen wäre über einfach nur eine bessere Offense, sondern macht mehr Touchdowns. Und boah, die Usage, also ein bisschen scary finde ich das schon, ehrlicherweise, die Touches, die er sieht, oder diese, ja, Snap-Shares, diese Usage ist, glaube ich, nicht ganz sustainable. Aber da sind wir ja ein bisschen in unterschiedlicher Meinung schon immer gewesen bei den Running Backs.
Ja, ich könnte mir halt auch eventuell vorstellen, dass ein Rookie dahin kommt. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass das unbedingt schlechter wäre, weil gerade Rookie hinter einer nicht so guten O-Line durchaus auch die Möglichkeit birgt. Oder, was weiß ich nicht, ein Jared Goff. Solche Leute, ja, ne? Also,
ja, klar.
Die Optionen, wie gesagt, darüber können wir nur spekulieren. Wir wissen aber, dass Pittsburgh einen First-Round-Pick in Najee Harris investiert hat. Pittsburgh durchaus, wenn sie das Talent bei einem Running Back sehen, aus ihrer Sicht, den auch featuren. Siehe Le'Veon Bell, der ja auch immer der Workhorse-Back war, über mehrere Jahre. Und dementsprechend habe ich da eigentlich keine Angst, dass sie ihn da weniger Touches geben, und Mike Tomlin sitzt da, glaube ich, nach wie vor auch fest genug im Sattel, dass da nicht irgendwie ein anderer Coaching-Staff kommt, dementsprechend. Also ich bin da wirklich, wirklich ganz angetan.
Ja, absolut. Ich ja auch an sich. Also auf 4 insgesamt. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren im ersten Tier. Die Victory Lap gönne ich dir aber wirklich von Herzen, denn Najee hast du, das Ding hast du getrommelt von Anfang an, und ja, auf 5 war super bold zu dem Zeitpunkt, muss man schon sagen. Also, ja, well deserved an der Stelle.
Ja, also, ja, willst du jemand machen? Dein erster?
Ja, also dann würde ich sagen, wer ist hier? Ich finde Austin Eckler. Den würde ich dann gern auch seinen Credit geben. 26-jähriger Running Back, undrafted Free Agent gewesen, ja. Super cooler Typ auch einfach, muss ich ehrlich sagen. Für den freue ich mich persönlich auch riesig, dass er jetzt halt so die Usage auch zum Teil weiterhin bekommt und auch fit ist im Moment. Ist im Weighted Opportunities Nummer 7 in der NFL. Die Targets sind einfach absurd, das ist geil. Und er ist bei mir geklettert von der 21. Da frage ich mich im Nachhinein, wie ich Austin Eckler auf der 21 haben konnte. Total unterschätzt einfach, und ist jetzt auf der 7 im zweiten Tier vor zum Beispiel einem Dalvin Cook. Also ich bin jetzt wirklich, ich bin super sold bei Austin Eckler. Ich lege ja auch mehr Wert auf das Receiving Game mittlerweile bei den Running Backs, und da finde ich, er ist einer der 5 Running Backs, die wirklich auch durch ihre Routen, die sie laufen, und echt dem Receiving Game richtig, richtig einen richtigen Boost verpassen. Und deswegen Austin Eckler Nummer 7.
Ja, auch einer meiner größeren Riser. Also ich hatte ihn auf 18 und habe ihn jetzt auf 9. Also ich habe ihn noch einen Platz hinter Dalvin Cook, aber einen Platz vor Sieg. Und ja, genau, also kann das so unterschreiben. Eckler ist gut.
Genau, okay. Dann ansonsten, jetzt mal, das waren hier so vielleicht die hervorgehobenen. Wer sind noch Jungs, die du gern hier so erwähnen möchtest?
Ja, gern nicht, aber da muss ich einfach mal einen Fehler eingestehen auch, ne? Ich habe mich jetzt hier für Najee feiern lassen. Da muss man natürlich auch seine Fehler sich eingestehen. Und dann gönne ich dir gleich auch deine Victory Lap. Und zwar DeAndre Swift habe ich jetzt auf der 5. Den hatte ich vorher auf der 9, also ich war jetzt nicht komplett, ja, ne, aber ich hatte ihn schon wesentlich negativer als du gesehen und auch negativer als viele andere gesehen, und genau, habe ihn jetzt halt, wie gesagt, angepasst, wie gesagt, auf der 5 in einem Tier mit Saquon Barkley auf der 4 und Kamara auf der 6, und ja, da habe ich ihn jetzt, und sehe das ein. Und da kann man einfach auch nur sagen, nächstes Jahr kann diese Offense eigentlich durch ihre Offensive Linemen, die sie wieder bekommen und eben, ich sag mal, talentmäßig eigentlich auch nur besser werden. Ja, wodurch Swift absolut. Wahrscheinlich auch ein bisschen besser sein sollte noch.
Ja, und Swift ist so gut im Receiving Game, dass ich einfach auch glaube, selbst wenn die jetzt mehr Passcatcher kriegen, dessen Volume basiert jetzt nicht nur darauf, dass sie gar keinen anderen haben. Ich glaube schon, dass er ist so gut einfach in dem, was er tut, der wird immer seine Targets sehen, auch wenn die gute Receiver bekommen.
Ja, es ist ja besonders auch so, ich sag mal, das haben wir bei Detroit halt auch gesehen, sie haben eigentlich nur zwei Leute. Und das ist einmal Hockenson, und das ist zum anderen DeAndre Swift. Und ich glaube, wenn da zumindest mal ein ernstzunehmender Receiver oder sowas dazukommt, dann verteilt sich auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen. Ich meine, ich habe es zum Beispiel bei Seattle gegen die Saints gesehen, nachdem die Seahawks es endlich mal gerafft haben, dass nur Kamara den Ball fängt, haben sie ihn dann in Bracket Coverage genommen und dann ging nichts mehr. Und ich sag mal, so ist es für Defensives einfach schwerer, dann einen Gameplan zu finden.
Absolut. Bei mir ist er übrigens von der 4 auf die 2 geklettert. Also, das ist jetzt keine großartige Veränderung. Ja. Genau, okay. Dann ich finde erwähnenswert auf jeden Fall James Robinson. My Guy, ja, schon letztes Jahr. Ich habe ihn geliebt und ich liebe ihn auch immer noch. Ich finde, wenn ich den jetzt auch wieder spielen sehe, wie kannst du als Urban Meyer, wie kannst du nur so dumm sein, einen Running Back zu draften? Also was ist nur falsch in dem Kopf dieses Menschen? Das ist mir komplett unerklärlich. Du kommst dahin, das Roster komplett im Arsch und er ist, glaube ich, wirklich der beste Spieler, den sie zu dem Zeitpunkt einfach hatten am Roster. So, also jetzt mal Positional Value ausgenommen, aber das ist einfach die einzige Problem oder die Position gewesen, auf der du kein Problem hast. Und dann draftest du Travis Etienne und wir mussten ihn alle runternehmen und James Robinson. Ich habe ihn jetzt wieder auf der 17. Ich weiß natürlich, Long Term schwierig alles, ja, aber ich würde ihn so gern dahin packen, wo er eigentlich, finde ich, was sein Skill angeht, hingehört und also mit dem Alter zusammen, dann wäre er einfach ein Top-10-Back easy in Dynasty, wenn da dieses ganze Thema mit Travis Etienne nicht wäre. Oder, ich sag mal, warum sollte James Robinson nicht auch irgendwo bei Javonte Williams sein? An sich. Da gibt es ja eigentlich keinen Grund dafür. Außer, dass wir halt nicht wissen, wie die Usage in Zukunft ist.
Ja, genau. Also ich habe ihn tatsächlich auch extrem höher gestuft. Ich hatte ihn vorher auf 39, habe ihn jetzt auf 19.
Mhm. Und ja, bei mir war er auf 33.
Ah ja. Also,
aber ich sag mal ähnlich natürlich, die Bewegungen.
Ja. Ja, genau. Also das können wir an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Wir sprechen uns also gar nicht ab. Null. Ne? Das muss man hier auch nochmal erwähnen, dass es alles so, wie wir das sehen. Und es ist halt schwierig, ne? Schwierig zu bewerten. Darüber haben wir auch schon gesprochen, eben öfter mal. Ist halt zu sehen, was da passiert, ne? Was in Jacksonville allgemein passiert. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Also der Running Back Pick war wirklich der größte Quatsch, den es überhaupt gab. Ja, als talentiertesten Spieler bei Jacksonville hätte ich Josh Allen den Edge Rusher genannt, aber Robinson wäre auf jeden Fall unter den Top 3 gewesen, auf jeden Fall, da hast du recht.
Ja, aber einfach auch vor allem auf Edge kannst du ja trotzdem jemanden nachlegen, weißt du? So, ja, der behindert ja dann Josh Allen nicht. Also nee, Running Back war wirklich die einzige Position, auf der du einfach kein Problem hattest, glaube ich.
Ja,
ist richtig. Im Rest.
Ja, gut. Wahnsinn. Gut für Robinson ist halt, wenn Etienne nächstes Jahr kommt und einschlägt und ihm Touches klaut und sie sagen, okay, wir wollen in Zukunft auf Etienne setzen, ich sag mal, viel Wahl haben sie dann natürlich aufgrund des Vertrages für Etienne wahrscheinlich auch nicht, als ihn einzusetzen, ist es halt so, sie könnten, wenn sie es denn wollten, Robinson wäre nach der nächsten Saison Free Agent mit dann gerade mal irgendwie 25 dann knapp. Also von daher, ja.
Ja, oder vielleicht gibt es da noch einen Trade, wer weiß.
Das genau, ist jetzt natürlich reine Spekulation.
Ja. Aber auch noch interessanter Stat, er ist nach Next-Gen-Stats von NFL der zweitbeste Running Back nach Rushing Yards Over Expectation per Attempt und zwar hinter Jonathan Taylor. Und der ist, glaube ich, wirklich, also so real NFL also ist, glaube ich, wirklich bester NFL eigentlich. Bester Back, der in der NFL rumläuft, so mit Derrick Henry von mir aus. Also, aber von dem her, ich finde wirklich, James Robinson ist einfach legit, wirklich einfach gut.
Ja, keine Einwände. Jo.
Gut, dann, wen hast du noch oben am Zettel?
Ja, also als Riser habe ich auf jeden Fall Daryl Henderson, muss man hier sicherlich nennen. Ja. Hatte ich vorher auf der 38, jetzt auf der 22. Hat einfach die Opportunity jetzt gesehen. Und ja, schauen wir mal, ne? Also der wird wohl auch nicht weggehen.
Ja. Ja, ich hatte ihn nicht in den Top 40, also wäre dann sicher gekommen, aber ja, zu dem Zeitpunkt war ja die Cam Akers ja, Verletzung nicht da und ja, unser Standpunkt da war ja immer klar, jetzt, ich habe ihn auf der 24, wird nicht weggehen, ist glaube ich auch wirklich gut, hat sich auch wirklich verbessert, finde ich, persönlich und ja.
Ja gut.
Weggehen wird er nicht.
In der Rams Offense,
ja,
da würde auch meine Oma noch für 500 Yards und 6 Touchdowns laufen.
Guter Punkt. Aber Credit where credit's due. Daryl Henderson macht es dafür trotzdem ganz gut und es hat sich nicht sofort verletzt und so. Also es
ja, ist okay. Gut. Es geht drum, ne? Wir warten eigentlich immer auf den Tag. Ja,
wen ich ganz gern wirklich noch erwähnen würde, Leonard Fournette, muss ich einfach sagen, den hatte ich auf der 31, den habe ich jetzt auf der 20 und ich finde ihn einfach ich finde ihn jetzt aktuell wirklich underrated. Der Mann ist 26, zwar schon fast 27, aber ich finde wirklich, dass er auch sein, ja, irgendwie Image aufpoliert, wirklich sauber in Tampa Bay. Er ist ein guter Running Back und er ist auch im Receiving Game einfach besser, als wir alle ihm irgendwo Credit gegeben haben. Und ja, ich glaube, er hat das Backfield da in Tampa Bay ganz klar übernommen. Gio Bernard nervt halt immer wieder in diesen Two-Minute-Offenses. Ja, da geht er mir richtig auf den Sack. Aber trotzdem, Leonard Fournette Nummer 8 nach Weighted Opportunity in der NFL. Das ist einfach Gold, diese Running Back-Position da in Tampa mit Tom Brady. Und ja, deswegen, ich glaube auch nicht, ich habe schon gesagt, Tom Brady wird nirgendwo hingehen, der wird weitermachen. Leonard Fournette glaube ich auch, dass nirgendwo hingeht, der macht da weiter. Deswegen für mich auf jeden Fall ein ganz klarer Beikandidat nach wie vor für Contender.
Ja, ich hätte ihn auch auf 31, ich habe ihn auch jetzt auf 30. Nach wie vor. Ja, es ist ein Riesentier für mich. Also von 25 bis 32 geht das. Also in der Range irgendwo sehe ich ihn und finde es auch fair, wenn man ihn höher hat, kann ich schon verstehen. Bei mir spielt da so ein bisschen das Alter gegenüber den anderen, die ich hier habe. Und da sind unter anderem auf der 26 und auf der 27 für mich Zach Moss und Damien Harris, die vorher bei mir auf 30 bzw. 32 waren. Genau, die habe ich ein bisschen höher jetzt gesetzt, weil die einfach jetzt mittlerweile die Workload in ihren Offenses auch sehen. Jünger sind als Fournette, also Moss ist 3 Jahre jünger als Fournette. Ja, sehe ich ein bisschen, ich sag mal, für die nächsten Jahre positiver. Aber gut, ich sag mal, kann schon verstehen, Fournette natürlich jetzt mit dem besseren Output.
Ja, der sieht halt Targets, das tun die anderen beiden nicht. Das ist das Problem bei denen für mich.
Ja gut, Moss sieht ja auch schon seine Targets, ne? Also.
Ja, Weighted Opportunity Nummer 31.
Na gut.
Lenny Nummer 8. Ich sag's nochmal. Er profitiert natürlich auch davon, dass Tampa irre viel Plays läuft und so. Das darf man ja nicht vergessen. Aber ich glaube auch, das wird sich nicht so sehr ändern. Ansonsten, ich finde noch, wen wir schon erwähnen sollten, einfach auch der Fairness halber, wir haben so immer wieder ihn abgewatscht. Kenny Gainwell ist ein NFL Running Back, glaube ich. Also jetzt nicht unbedingt als Rushing Back so wahnsinnig toll oder stark, aber er hat im Receiving Game wirklich seinen Skill und das sehe ich ein, da gebe ich ihm irgendwo die Credits, er ist bei mir von der 41 auf die 33 gewandert. Immerhin. Okay. Ich möchte es einfach erwähnen.
Also ich hab nur Top 40 gerankt und da habe ich ihn nicht drin. Ne? Tatsächlich, wir haben ja in der Rookie Watch Folge auch drüber gesprochen und da war ich durchaus auch bereit, ihm schon erste Credits zu geben, aber wenn wir jetzt uns das letzte Spiel ohne Miles Sanders angucken und auch davor das Spiel schon mit Miles Sanders auch, boah, da war es schon so, da hat er schon wieder einiges verloren gehabt. Und das spricht jetzt nicht für ihn. Und wenn dann Jordan Howard und Boston Scott ihm vorgezogen werden, beziehungsweise gleichberechtigt behandelt werden, boiuiui. Also, ich bin da wieder raus.
Ja, okay, gut. Ja. Ja, fair enough, ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch nicht. Ich wollte es nur einfach erwähnt haben. Bei mir ist er jetzt gerade da. Ist ja jetzt auch kein wahnsinnig hohes Ranking.
Nein, nein.
Aber es war ein ganz vielversprechender Start. Aber lass uns vielleicht rübergehen. Wir müssen echt, du hast vorhin schon mal gesagt, das glaube ich, jetzt mache ich mal ein bisschen, versuche ich ein bisschen das hier zu beschleunigen, dass wir auch weiterkommen. Lass uns auf die Faller schauen bei den Running Backs. Und ja, da ist die Frage, wen magst du vorstellen? Und ist es jemand, der sich einfach verletzt hat oder hast du hier auch anderweitige Faller drin?
Nee, eigentlich nicht. Also es sind eigentlich die sich wirklich verletzt haben. Wen man vielleicht nennen könnte, wer spielt, obwohl er verletzt ist, ist Antonio Gibson. Den habe ich hier zwar nur 3 Spots runtergerankt, von der 8 auf die 11. Aber ja, ist eine einzige Enttäuschung die Saison. Also jetzt natürlich trotzdem, auch vor der Verletzung schon war es eine einzige Enttäuschung. Muss man vielleicht ja auch mal festhalten. Und ja, da haben wir uns, denke ich mal, etwas mehr erhofft auch.
Auf jeden Fall. Bei mir ist er von der 10 auf die 11 gegangen. Ja, es ist jetzt nicht so viel. Aber ja, es ist einfach blöd. Wir haben da viel, viel mehr erwartet. Man sieht es ja im Ranking von Swift, habe ich schon, hatte ich das größere Vertrauen als in den Sprung bei Gibson, aber ja, es hat einfach, ist nicht das passiert, was wir wollten. McKissick geht nicht weg aus dem Receiving Game und ja, mal sehen, hoffentlich kann er fit werden. Das Ganze mit der Zehenverletzung und so, der ging ja angeschlagen in die Saison. Ich glaube schon, dass das alles nicht so geil ist bei ihm körperlich dieses Jahr, aber da muss man einfach hoffen, dass nächstes Jahr besser wird, aber ich glaube wirklich, dass dieses Jahr wir da nichts mehr erwarten können.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass nächstes Jahr McKissick weggeht. Warum?
Glaube ich auch nicht.
Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, warum?
Sie wären doof, ja.
Also.
Er ist zu gut dafür.
Ja.
Definitiv, ja. Okay, Antonio Gibson dann an der Stelle. Ich meine, wir können einmal kurz, Cam Akers, J.K. Dobbins und Travis Etienne sind ja obvious Spieler, die man irgendwie besprechen muss jetzt da. Bei mir ist Cam Akers von der 3 auf die 15 gefallen. Da ist er jetzt im Moment sicher auch ein bisschen wieder gestiegen nach dieser ganzen, ja, nach diesen positiven News auch, ne?
Ja, ich bin von der 4 auf die 16, also gleicher Stretch im Prinzip. Ja, mal gucken. Ne? Heißt es einfach abwarten. Genau, bei mir wäre der nächste dann Dobbins. Dobbins von der 11 auf die 17 gefallen. Etienne auch, ich habe die alle drei in ein Tier gepackt. Etienne dann von der 16 auf die 18 gefallen. Also so, das ist das Verletzten-Tier praktisch, wo man jetzt mal gucken muss, was da passiert. Alle drei natürlich 22 Jahre alt, also wirklich, wenn sie zurückkommen, auch noch jung genug.
Ja. Ich habe auch Cam Akers, J.K. Dobbins und dann Etienne 15, 16, 18. Bei mir ist noch J-Rob dazwischen, aber den habe ich da so reingebarzt, weil ich mir dachte, genauso ungewisse Zukunft in gewisser Weise. Genau, die gehören zusammen. Ich glaube, zu denen gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich habe noch meinen größten Faller. Da muss ich sagen, da ging es runter von der 13 auf die 29 und das nicht wegen Verletzung. Das ist aus sportlichen Gründen und das ist Clyde Edwards-Helaire.
Auf die 29?
Auf die 29,
Hoi.
Ja. Also das ist wirklich, den habe ich persönlich mittlerweile einfach insofern abgeschrieben, dass ich einfach nicht daran glaube, dass er in Kansas City mal die Workload bekommt, die Opportunity bekommt, die wir uns erhofft haben. Heißt, Targets, Goal-Line, das verlässlich ownen, Two-Minute-Offense im Zweifel, einfach ein Receiving-Back sein, die wertvollen Touches bekommen, sehe ich nicht. Darrell Williams übernimmt diese Rolle, wenn Clyde Edwards-Helaire weg ist, aber Clyde Edwards-Helaire hat sie nicht, wenn er wieder da ist. Also, das ist einfach super frustrierend und ich für mich, ich habe einfach abgeschlossen mit CEH, ganz ehrlich. Ich möchte da keine Shares mehr haben. Ich glaube, ich habe auch keinen mehr. Es ist für mich ist vorbei.
Ja, zugegebenermaßen ist es schon ziemlich ernüchternd, wenn man Darrell Williams oder auch Derek Gore da gestern Nacht irgendwie jedes Mal für 9 Yards per Carry laufen sieht und du denkst, wow, wenn es CEH wäre, dann wären es 2 Yards per Carry gewesen. Also wirklich, wo man denkt, okay, was hätte Kansas City mit diesem Pick machen können, ne? Wenn sie da irgendwie, keine Ahnung,
der schaut Jonathan Taylor ein Pick später, oder?
Ja, oder JT, ja. Jonathan Taylor war auch noch auf dem Board. Also, ja, das ist schon absurd und, ja.
Ich meine, der große Punkt war immer, er ist im Receiving Game halt eine Waffe. Ja. Und die ist er aber einfach nicht. Nee. Also, offensichtlich, es wird der Daryl Williams sieht sofort Targets, wenn er auf dem Platz steht und CEH ist wieder da und dann gibt es wieder null Targets. Ja. Also, furchtbar.
Also, für mich, wie gesagt, einfach nur nochmal, also, Athletik und auch so eine gewisse Mindestgröße bei Running Backs, also was Größe und Gewicht einfach betrifft, muss man einfach haben, um in der NFL erfolgreich zu sein, außer man ist jetzt ein Terry Cohen beispielsweise, so rein Receiver, ne? Das ist halt nochmal was anderes, aber ja, CEH ist eine Enttäuschung, ja. Da gebe ich dir recht, ich habe ihn von 19 auf 21 gerankt, einfach, ich will ihn nochmal sehen, aber ja. Es ist, wie es ist. Aber danach, die Optionen sind halt auch nicht viel, viel besser. Alle haben ihre Fragezeichen und dementsprechend, ja.
Das kann man schon kritisieren, aber ich habe halt zum Beispiel einen Elijah Mitchell jetzt drüber. Also ja. Das ist halt so, sollte man das tun oder nicht? Ich verstehe das komplett, dass mir das echt nach hinten losgehen kann. Ich würde jetzt den Trade auch nicht machen. Wenn ich CH hätte, würde ich ihn nicht abgeben für Elijah Mitchell. Glaube ich, ja. Das ist, weil das halt der Marktwert ist dafür noch zu hoch, aber ich habe ihn wirklich hin und her geschoben. Ich dachte mir, über welchen Running Back ziehe ich ihn jetzt? Und Michael Carter, Miles Sanders, Daryl Henderson, Chase Edmonds, ich habe die alle drüber und da kam ich nicht aus der Haut, als ihn da so weit runter zu ranken.
Ja, gut. Ist wie es ist. Wie gesagt, ich habe ihn nach wie vor auf der 21. Schauen wir mal. Ende der Saison kann das anders aussehen. Du prescht da etwas vor.
ja, absolut.
Vorle habe ich noch Chris Carson. Jetzt mit seiner Nackenverletzung, wahrscheinlich auch Saison aus, gehe ich aktuell von aus, hatte ich vorher auf 22, jetzt auf 31 runtergerankt. Ist halt für den 27-jährigen Running Back mit so einer Verletzung ist es halt immer bitter. Dazu heißt er dann nicht Derrick Henry, dann ist es halt doppelt bitter und dementsprechend halt, weiß man dann nicht, wie lange die Karriere wirklich noch dauert. Wenn dann zum Beispiel im Draft ein Ersatz geholt wird, kann es schnell vorbei sein. Ja, ansonsten habe ich noch...
Ich glaube, obvious muss man auf jeden Fall Miles Gaskin und Trey Sermon noch nennen, oder?
Also Gaskin habe ich von 26 auf 36 runtergerankt. Und,
bei mir ist 24 auf 41 tatsächlich.
Oh ja, ui.
Das ist tief. Den glaube ich nicht long-term, oder ist so unverlässlich. Und Trey Sermon ist bei mir von der 28 auf die 43 gefallen und die 43 ehrlicherweise, weil ich keine neuen Running Backs mehr reingenommen habe, weil mir dachte, also okay, mein letzter irgendwie so gerankt, da war jetzt noch JD McKissick, den ich so reingenommen habe, weil der ist natürlich begrenzt, aber den habe ich immer noch über Trey Sermon und wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich nochmal die Liste an Running Backs durchgehe, ich finde schon noch jemanden, den ich über Trey Sermon ranke, aber es ist wirklich, ich glaube nicht mehr dran, dass er was wird in der NFL.
Ja, ich habe ihn von 24 auf 39 runtergerankt erstmal. Aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht.
Da muss viel passieren.
Ja.
Genau. Okay. Ansonsten noch jemanden, den du nennen möchtest?
Nö, also wir können Cordarrelle Patterson habe ich auf die 35 reingerankt. Irgendwie war viel mir schwer, den zu ranken, einfach auch aufgrund des Alters. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, auf die 35 mal mit reingenommen, also einen Spot vor Miles Gaskin und hinter Melvin Gordon und Tony Pollard.
Ja, völlig fair, muss ich sagen. Der wäre bei mir, den zeige hier, ich habe keine Veränderung drin, weil ich ihn davor nicht gerankt hatte. Ja. Deswegen ist er mir nicht aufgefallen, aber völlig richtig, er ist bei mir auf der 28 und führt eben so das Tier an von Spielern, die für mich entweder viel Upside haben, wie Madison, Pollard, Dillon, so für die Zukunft, wenn sie mal mehr Touches bekommen oder ansonsten halt, ist es einfach jemand wie Josh Jacobs, den ich finde, der halt noch irgendwie ein bisschen Production liefert. Und ich erwarte bei Patterson, dass er noch, also dieses und auf jeden Fall nächstes Jahr, glaube ich, eine gute Running Back Production hat. Der ist ein RB1 dieses Jahr, glaube ich auch Rest of Season. Und allein deswegen muss ich ihn da relativ hoch ranken.
Ja.
Gut, dann noch jemand in petto oder?
Nee, jetzt bin ich glücklich und du auch.
Okay, ja, passt, wunderbar. Und wir können rübergehen zu den Wide Receivern. Ja, so, wer ist da dein Spotlight-Spieler?
Bei den Receivern, ja, ich nehme Cooper Kupp.
Ja, sehr gut. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wo du ihn in Dynasty Rankings hast.
Wen hab? Ich hab ihn, also erstmal, wo hatte ich ihn? Ich hatte ihn auf der 21. Da auch, ja, wie gesagt, da hatte ich ihn. Ich hab ihn jetzt auf der 8.
Na, ich hab ihn auf der 9.
Okay. Ah ja. Ja, gut. Ja, genau. Was soll man sagen, ne? Ich.
Wahnsinn.
Ja, Cooper Kupp, Wide Receiver 1 in Los Angeles, hatte ich mir zu dem Zeitpunkt schon gedacht. Also ich hatte ihn damals auch schon ein ganz schönes Stück über Woods gerankt. Ja, gut, dann ist Akers ausgefallen. Das kam dann seiner Touchdown-Quote auch eher zugute. Und ja, dass es dann natürlich so durch die Decke ging. Ich meine, wie gesagt, ich habe mich auf die Rams-Offense gefreut. Letztlich, wir mussten, oder damals konnte jetzt noch keiner ahnen, dass es derartig durch die Decke geht. Ja. Und also dementsprechend, dass Kupp so eine Saison hinlegt, also die ja nun so aktuell ist auf Pace, um die Saison von Devante Adams aus dem letzten Jahr in Schatten zu stellen. Und da gehört schon einiges zu. Und ja, also das ist schon brutal und dementsprechend, wie gesagt, habe ich ihn jetzt auf die 8 gesetzt. Ich konnte ihn halt nicht über die ganzen Jungen setzen. Und auch Tyreek Hill und Devonta Adams habe ich noch ein Stück weit davor. Aber
dann. Und du hast DJ Moore hinter ihm, natürlich.
Weil DJ Moore,
du DJ Moore Ultra bist.
DJ Moore habe ich einen Spot hinter ihm.
Ja, tatsächlich. Ich habe ihn halt auf der 8 und du und dementsprechend Kupp auf der 9. Das war tatsächlich bei mir auch die Frage. Aber ich habe DJ Moore noch einen Ticken davor gehabt. Aber ja, Cooper Kupp, 33% Target Share, 33% Air Yard Share und 33% Red Zone Target Share. Der Mann ist ein absolutes Biest und ich ziehe da wirklich nur den Hut vor dem Kerl und wir einfach Woche für Woche den Jungs, die einfach gesagt haben nach Woche 3, tradet ihn, sell high, sell high, sell high, er schlägt ihnen jedes Mal wieder aufs Maul und legt dir da seine 100 plus Yards und einen Touchdown drauf, es ist so geil einfach, das zu sehen, es macht richtig Laune. Und ich weiß nicht, was ich eigentlich falsch gemacht habe. Ich glaube, ich stehe in unserer Hörerliga 4-4 und in Down to Talk 5-3 oder auch 4-4 und ich habe ihn jeweils. Also da gehört auch was dazu, mit ihm im Lineup noch so eine Scheiße zusammen zu kacken. Aber naja, es ist wie es ist.
Ja.
Cooper Kupp, absoluter League-Winner.
Ja.
Und ja, mein Mann im Spotlight, Deebo Samuel. Da muss ich ja sagen, und das ist jetzt kein Homerism, dem kann man mir nicht vorwerfen, denn ich habe ihn ja super madig geredet.
Mir sogar noch.
Dir super madig geredet. Ich glaube, du hattest ihn auf 27 oder so?
Ja, ich glaube 28 damals.
28?
Müsste man noch mal, also habe ihn dann auf 33 runtergerankt, dank dir.
Ja. Ich hatte ihn, ja gut, als 49er auf der 49. Ja, einfach so. Jetzt nochmal rekapitulieren. Was hat mich dazu gebracht? Deebo Samuel war super injury prone am College. Deebo Samuel kam in die NFL, hat eine gute Rookie-Saison gespielt, war dann in seiner zweiten Saison wieder durchgehend verletzt mit mehreren Sachen. Hamstring, eben der gebrochene Fuß. Diese Dinge haben mich einerseits abgehalten und wir haben ja Brandon Ayuk gesehen, der eine wirklich super gute Rookie-Saison gespielt hat, einerseits nach ja Production-wise, andererseits auch was die Leistung angeht, PFF-Grade, Reception, Perception und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Und da dachte ich einfach, du hast Brandon Ayuk, du hast George Kittle, du hast jetzt den Rookie-Quarterback in Trey Lance. Was kann Deebo Samuel noch machen? Und was kann er machen? 36% Target-Share, 41% Air-Yard-Share und 44% Red-Zone-Target-Share. Das kann er machen. Der geht jetzt bei mir hoch von der 49 auf die 14. Das ist wirklich, brutaler Anstieg, 35 Plätze nach oben. Ich verneige mich wirklich vor ihm und er ist, glaube ich, ich weiß nicht, also ich bin so ein bisschen lost, wenn der fit bleibt an sich, das ist einfach ein Superstar-Wide Receiver in der NFL plötzlich. Und das habe ich in der Form einfach nicht kommen sehen.
Ja, in der Form habe ich das mit Sicherheit auch nicht kommen sehen. Also bei mir kam sicherlich bei meinem initialen Ranking, als ich ihn auf 28 habe, zugute, dass ich Ayuk halt nicht so gern mochte, wie du. Ja. Ich denke, das hatte da schon so seinen Vorteil. Ja, letztlich, ich habe ihn auf 33 gerankt, unter welchen Umständen auch immer, hier unter Androhung von Gewalt. ja, ich habe ihn jetzt auf die 13 tatsächlich auch gesetzt, also 20 Plätze hoch und
immer schön sowas zu sehen, perfekt. Gut, so viel zu unseren Spotlight-Spielern, wen hast du denn dann noch hier so dabei, den wir, jetzt müssen wir wirklich, die müssen wir relativ schnell durchgehen, da gibt es zu viele.
Ich nenne mal irgendwie vielleicht so 2-3 Stück, dann kannst du noch ein paar nennen. Also ich habe Jamar Chase einmal von der 9 auf die 2 hochgesetzt.
Genau, gleich bei mir.
Ah ja, also hinter Justin Jefferson, vor DK Metcalf. Ja. So, dann habe ich die Jamur von der 15 auf die 9 hochgesetzt. Und dann vielleicht noch einen großen Sprung um 35 Plätze. Mike Williams von der 53 auf die 18.
Oh, auf die 18. Okay, ich bin bei Mike Williams noch deutlich, deutlich niedriger. Ich habe ihn auf der 31 jetzt.
Okay.
Ich trau dem Braten immer noch gar nicht, muss ich sagen.
Ja, ich war ja auch durchaus skeptisch, aber wie kann ich ihn hinter Keenan Allen ranken?
Schau dir sein letztes Spiel wieder an.
Ja, gut, das war gegen die Patriots. Die Patriots nehmen den Ex, die Nummer 1 Waffe, was dieses Jahr Mike Williams ist, immer aus dem Spiel. Danach würde ich niemals einen Spieler beurteilen. Guck dir die Nummer 1
Waffe an. Nein, das war jetzt nicht sein. Nein. Offensive. Nein, keine Frage. Alles gut, schau dir die 4 Jahre Production davor an.
Ja, natürlich. Also. Fair war ja auch immer mein Argument. Ich habe aber mittlerweile, muss ich sagen, bin ich da so ein bisschen drauf eingestiegen, habe ihn jetzt da auf die 18 gesetzt und bin gespannt, ob mich das nicht nochmal beißen wird.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde 31, ich kann ihn auch höher tun, aber ich mag einfach darüber auch so viele Spieler sehr, sehr gern. Ich kann jetzt mal hier auch ein paar nennen, die vor ihm sind, jetzt die davor bei mir auch nicht gerankt waren. Das heißt, in den, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mein Ranking damals bis zu 50 gemacht, da haben es ein paar Spieler nicht reingeschafft. Einer davon, Kadarius Toney, den habe ich auf der 30, also direkt einen Platz vor Mike Williams.
Das finde ich heftig.
Warum? Ja, echt, findest du?
Boah, ja. Also, was hat denn Kadarius Toney gezeigt, um vor Mike Williams zu sein? Ein gutes Spiel reicht dir? Mehr Verletzungen als gute Spiele in der NFL.
Ja, das mit der Verletzung ist tatsächlich, oder mit den Verletzungen ist jetzt tatsächlich ein Problem aktuell. Das stimmt, aber was hat mir Kadarius Toney gezeigt? An sich, er kann in der NFL, seine Athletik bringt ihm einfach selbst in der NFL immer noch einen krassen Vorteil gegenüber Verteidigern. Das ist nicht nur am College gewesen, das war immer der Punkt, den ich bei ihm eigentlich befürchtet habe. Kadarius Toney braucht, also und er hat wirklich auf allen Positionen gespielt, er hat auch Outside gewonnen. Es war nicht nur ein reiner, die Debo-Rolle vom letzten Jahr zum Beispiel. Das finde ich gut. Also er sieht einfach gut aus und ich finde ihn an der Stelle nicht falsch gerankt. Ich sehe ihn immer noch kein First-Round-Value oder sowas, aber er ist einfach 5 Jahre jünger als Mike Williams. Und daher hat er für mich mehr Upside. Und wenn wir jetzt, sag ich mal, Injury-Prone ist, da überzeugt mich jetzt Mike Williams auf der anderen Seite auch nicht gerade mit einem weißen Blatt Papier. Also die Concerns sind irgendwo bei beiden da. Von dem her, fair, ich weiß, du mochtest Toney nicht, magst ihn immer noch nicht, es ist ja auch völlig in Ordnung, man wirft ja auch nicht die ganzen Pre-Draft-Prozesse dann nach 2 Spielen über den Haufen, ich bin auch immer noch skeptisch, aber ich habe mal einen Toney-Share gekauft, einfach, weil ich mir dachte, ja, sieht doch deutlich besser aus, als ich erwartet habe.
Also ich habe ihn von der 60, wo ich ihn vorher hatte, auf die 46 hochgerankt, aber...
Ist ja schon mal ein Anfang.
Ja, aber, also... Er spielt nur, weil alle anderen verletzt sind bei New York. Also die Giants, das ist ein einziges Lazarett. Jetzt letzte Nacht sind die auch schon wieder alle da, wie die Fliegen vom Feld gegen Tony unter anderem auch wieder. Aber boah, also das fällt mir, 30 finde ich viel zu hoch. Muss ich hier auch mal öffentlich dich an den Pranger stellen.
Ist ja in Ordnung. Wir schauen uns das Ranking in der nächsten Offseason wieder an und dann schauen wir wieder. Und dann geht es vielleicht wieder runter in den Unranked-Bereich. Wer weiß das schon. Aber
ja, lebenslange Suspension oder sowas. Irgendwie jemand aufs Maul gehauen hat an der Seitenlinie.
Ja. Ich sehe es. Das ist kein Thema. Ein weiterer Spieler, der übrigens von Unranked auf die 32 gegangen ist hier. Das ist hier mein Tier der Spieler, bei denen ich nicht sicher bin. Marquise Brown. Hollywood hat mich wirklich überzeugt, oder finde ich, sieht sehr, sehr gut aus. Die Baltimore Offense ist ein bisschen anders. Die passen den Ball viel öfter. Und gefällt mir an sich gut. 35% Air Yard Share ist eine ganze Menge. Klar, Rashad Bateman kommt. Ich erwarte jetzt nicht, dass der Wide Receiver 1 ist irgendwann jetzt die ganze Zeit, aber finde ihn da an der Stelle ein bisschen besser als zuvor aufgehoben. Und ja, dann muss ich noch den spielen, in der am heftigsten auf mich gedankt hat, weil es gleich doppelt macht. Michael Pittman, den habe ich jetzt auf der 24 und da war ich hier in der Offseason raus und dann habe ich nach Woche 1 nochmal gesagt, Gott sei Dank war ich raus, ich hatte so recht, der Typ ist kein Alpha, der kann nichts, kein NFL-Wide Receiver, den kann kein Mensch brauchen in seinem Fantasy-Team, aber er liefert jetzt beständig ab. Jetzt hat er sogar ein richtig krankes Spiel hingelegt. Gott sei Dank habe ich, glaube ich, nach Woche 3, 4 oder so schon mal gesehen, Alter, die Peripherals sind da war die Production noch nicht so gut. Da habe ich mir mal schnell 2 oder 3 Shares gekauft, weiß ich jetzt gar nicht wie viele, aber da war noch bezahlbar. Ich glaube, jetzt wird es langsam, jetzt geht es so in eine Richtung, wo man Michael Pittman kaum mehr kaufen kann.
Ja, also ich habe auch die beiden von dir genannten. Ich habe Pittman von der 52 auf die 29 hochgerankt und Hollywood Brown auch von not ranked auf die 30.
Ah ja, okay. Also man sieht bei den Wide Receivern, ich mache hier größere Sprünge generell. Ich bin da, egal ob es Tony, Pittman,
Fahne im Wind nennt man das. Fahne im Wind.
Ja, Fahne im Wind oder halt schnell adjusten. Ich glaube, dass schnell adjusten wichtiger ist als richtig einschätzen von Anfang an. Das ist, ich bin ein Early Mover im Zweifel. Beißt mich mal in den Hintern bei Brandon Ayuk, aber auf der anderen Seite vielleicht werde ich ja bei Michael Pittman belohnt. Mal sehen.
Jawohl. Gut.
Gut.
Achso,
ich glaube, das sind die größten. Ja. Und dann können wir, glaube ich, rübergehen Richtung Faller, oder?
Ja.
Oder hast du noch
jemanden? Ja, ich hätte noch Diontae Johnson in meine Top 20 geschoben mittlerweile. Also.
Ja.
Ich bin ja auch kein Diontae Johnson-Fan, aber habe ihn jetzt von der 26 auf die 19 geschoben. Also der ist da jetzt auch angekommen.
Und ja, bei mir 21 auf 19, aber im Prinzip finde ich eigentlich, irgendwie muss ich ehrlicherweise sagen, ich finde es immer noch zu niedrig. Ich schaffe es irgendwie nicht, ihn höher zu ranken, aber eigentlich, glaube ich, gehört er weiter hoch. Sagt mir mein Bauch.
Ja. Ja, naja, gut. Schauen wir mal, was da rauskommt, aber ja.
Ja.
Faller.
Gut, Faller, genau.
Fang du ruhig an.
Soll ich anfangen? Wer ist mein größter Faller? Naja, gut, okay, Brandon Ayuk. Dann müssen wir den jetzt gleich mal abhaken. Ich habe da meine Flag geplantet unbedingt. Dann muss ich auch das L nehmen. Fällt bei mir von der 13, unglaublich hoch gewesen, auf die 39. Und ja, also einfach schwierig. Ist im Doghouse irgendwie. Es wird langsam besser, aber er ist ganz klar schlechter als Deebo Samuel. Kittle ist nicht mal da und er schafft es kaum zu produzieren. Irgendwie ganz aufgegeben habe ich ihn an sich nicht, aber ich sehe einfach nicht mehr das Ceiling und finde ihn an der 39 sogar noch ganz gut bedient. Also ja, was soll ich sagen? Ist einfach, er spielt schlechter dieses Jahr, als er letztes Jahr auch gespielt hat. Da, ich habe auch ein bisschen Film-Reviews zu ihm angeguckt auf YouTube, wo das schon gezeigt wird, auch mal aus All-22, wo Leute auch drüber sprechen, die was davon verstehen. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt, wenn es euch interessiert. Ich bin natürlich sehr enttäuscht und habe sehr viele Ayuk-Shares gehabt, mittlerweile nur noch ein oder zwei, weil ich dann doch recht früh auch da natürlich sehr früh adjusted habe, sehr schnell. Für mich und dann dachte, ich glaube, jetzt wird es Zeit, hier rauszugehen aus den Shares. Dieses Overinvestment war definitiv ungesund und ja, dementsprechend weit gefallen.
Ja, bei mir auch 15 Plätze. Ich hatte ihn auf der, in Anführungsstrichen nur auf der 23, aber auf die 38 dann jetzt geschoben. Und ja, also ich hatte nie, ich hatte, doch, ich hatte mal ein, zwei Shares hatte ich tatsächlich, aber die habe ich auch schon vor langer Zeit, also noch in der Offseason verkauft, zu guten Preisen auch. Und
Da war das gut.
da bin ich auch nach wie vor sehr glücklich drüber.
Verstehe ich. Dein Mann im Spotlight.
Ja, also der größte Faller wäre jetzt Calvin Ridley, aber die Gründe haben wir
Ja,
eigentlich schon
obvious.
beleuchtet. Dementsprechend möchte ich eigentlich lieber Nuke Hopkins hier mal anführen. Ja, warum ist DeAndre Hopkins hier für mich ein Faller? Ich hatte ihn vorher auf der 8 im Sommer noch, habe ihn jetzt auf der 16 und der Grund dafür liegt zum einen im Alter. Er ist hier in den Top 20 neben Keenan Allen der älteste Wide Receiver überhaupt bei mir. Und zum anderen einfach, er hat nicht mehr den Target Share, den er mal hatte, ne, oder sonst immer hatte. Er ist ja vom Target Share, er lebt im Prinzip noch von seinen Touchdowns, die er ohne Zweifel hat in einer relativ guten Offense. Aber ja, einfache Touchdown-Abhängigkeit ist nie ganz gut. Und wenn ich einen alten Receiver oder einen alternden Receiver habe, der nicht den Target-Share hat, den er haben sollte, um ein Top-10-Receiver zu sein, muss ich ihn runterranken. Ja, habe ich hiermit getan. Wie gesagt, 16 in einem Tier mit Spielern wie, oder hinter Spielern wie Stephon Diggs, Deebo Samuel, Mike Evans und Amari Cooper.
Ja, interessant. Ich habe ihn auf der 20 sogar.
Hui,
Bei mir ging es
hui,
runter von der 12 auf die 20.
hui. Ja,
Ich
gut.
habe ihn halt hinter Spielern, die Spieler, hinter denen ich ihn habe. T. Higgins, Mike Evans, Claypool, Keenan Allen, Diontae Johnson. So, das ist Keenan Allen, finde ich persönlich für PPR. Wenn ich den jetzt, wenn ich die Spieler tauschen kann, ich nehme lieber Keenan Allen aktuell. Kommt sicher auch dazu, dass ich halt, weißt du, dieser Hamstring jetzt wieder. Was kriegen wir von Nuke Hopkins Rest of Season? Und dann ist er 30. Also es ist nicht gut. Definitiv schade, ja. Hätte ich auch mehr erhofft. Ich habe ihn ja noch gut gekauft. Oder ja, Anfang der Saison nicht günstig gekauft. Definitiv ein enttäuschender Verlauf. Wen ich auch noch sehr, sehr anders habe, ganz dicker Vorder. Das ist eigentlich, also mit noch mehr Impact als Brandon Ayuk, Michael Thomas.
Ja.
Den hatte ich sogar auf der 5 in der Offseason. Ich sage, ich fand den brutal unterschätzt. Der hatte, ich sag mal, gleiches Alter wie Davante Adams und Cooper Kupp vorhin schon genannt. Und bei den Saints gibt es ja keinen Wide Receiver. Wir haben es vorhin angesprochen. Dann kam Jameis Winston. Ich sag mal, mir hat das an sich für Michael Thomas gut gefallen. Und zu dem Zeitpunkt, als wir das Ranking gemacht haben, war immer klar, der kommt jetzt ins Training Camp, der spielt ja von Anfang an und dann spielt der Woche 1 halt, steht er hier auf dem Feld. Und dann ging's los. Sein High-Ankle-Sprain nicht operiert gehabt, das musste dann gemacht werden. Dann eben mit dem Team in Streitigkeiten, also Riesenprobleme. Und der ist jetzt für mich im Tier mit Calvin Ridley, angesprochene Probleme, und Allen Robinson. Und ich weiß nicht wirklich, was Michael Thomas ja in den nächsten Jahren überhaupt noch macht. Ist, glaube ich, an sich ein toller Receiver, aber da muss so viel in Ordnung gebracht werden, dass ich einfach sehr concerned bin.
Ja, für mich auch ein Faller. Ich habe die drei auch in einem Tier auf 26, 27 und 28 aktuell. Da muss man mal gucken.
Ja. Gut, ansonsten, ja, das, ansonsten sage ich mal, aus den höheren Tiers, wo hast du Kenny Golladay?
Golladay ist für mich auch gefallen von 22 auf 33. Der hat einfach nur Schnapszahlen getauscht. Wo hast du
Okay.
ihn?
Boah, den habe ich ganz, ganz weit hin. Den habe ich in den 50ern
Uiuiui.
mittlerweile, weil ich einfach, ja, ich mochte ihn noch nie so gerne, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte ihn damals auf 27, aber eigentlich mit Bauchschmerzen, ehrlicherweise, weil er nie so ein Typ war mit hohen Target Shares. Dann aber wertvolle Targets und so. Und das Einzige, was mich eigentlich dahin gebracht hat, war Daniel Jones, guter Deep Ball Passer, seine quasi einzige Stärke. Und Kenny Golladay als Match made in heaven so ein bisschen. Und ja, das könnte was passen. Und jetzt ist er wieder nur verletzt, wie halt so oft. Und ich will Kenny Golladay, wenn ich jemanden finde, der ihn in den 30ern hat, ganz ehrlich, dann würde ich ihn verkaufen, hätte ich einen Share.
Jo. Ja, ich habe sonst noch zu nennen, ja, Robert Woods von 27 auf 36. Ja, Elijah Moore von 35 auf 40. Terrace Marshall von 30 auf 41 aktuell. Juju von 28 auf 43. Sicherlich einfach mit der Verletzung auch zu tun. Er kann sich jetzt nicht für einen neuen Vertrag ins Spotlight spielen.
Bei mir, wenn ich noch nennen könnte, Visca hatte ich auf der 26, ist bei mir auf die 43 gefallen. Da muss ich wirklich sagen, lag ich auch sehr daneben. Einfach, das war zu bullish, das war zu sehr Projection jetzt und so weiter, aber das hat sich dann gar nicht, materialisiert sich einfach nicht. Der ist kein Alpha-Receiver da in Jacksonville, auch wenn der Rest der Receiver nicht besonders gut ist. Aber Visca hebt sich da nicht ab.
Ja, ich habe ihn auch von 34 auf 51 geschoben. Beckham rutscht weiter, 41 auf 48.
Bei mir auf der 46 auch gelandet, von der 37, also auch ein gutes Stück.
Und dann habe ich noch Julio Jones von 37 auf 52.
53 bei mir, von der 45, aber ich war nicht ganz so bullish davor. Wenn ich sehr weit fallen habe lassen, und das ist, glaube ich, zu weit, da müsste ich, da den habe ich nicht richtig eingerankt, ehrlich gesagt, DJ Chark.
Ja, habe ich auch nicht mehr in den Top 60.
Ja, ich habe ihn auf der 8 und, oh, okay, krass. Ja, dann, ich habe den tatsächlich irgendwie nicht gewusst, vor wen ich ihn schieben soll, und der ist bei mir jetzt von der 33 auf die 58 gefallen, und jetzt dachte ich, das war eigentlich irgendwie vielleicht falsch, aber ich weiß nicht, was ich mit DJ Chark machen soll.
Also,
ich bin einfach verzweifelt.
Ja, ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Also sicherlich ein Spieler außerhalb der Top 60 hier, der durchaus Upside mitbringt, da auch wieder reinzukommen. Also muss man sehen, aber aktuell einfach zwei solchen Jahre jetzt hintereinander. Ja. Und ich habe halt so einen Spieler wie Van Jefferson zum Beispiel auf der 57 und sehe den halt schon vor Chark.
Ja, sehe ich auch so. Ja, oder Sterling Shepard.
Ja.
Keine Ahnung. Antonio Brown. Hatte ich davor auch nicht gerankt.
Ja.
Der ist bei mir auch in den 40ern jetzt. Oder relativ frühe 40er sogar, weil ich sage, da weiß ich, was ich an Production kriege, wenn der wieder fit ist. Und nehme ich über dem, weil ich bei DJ Chark gar nicht weiß, ob er nochmal wirklich Fantasy-relevant wird.
Ja. Ja, ich habe auch Shepard von Not Ranked auf 50 und AB von 57 auf 49.
Okay. Ja. Interessant. Sehr gut. Okay, gut. Ich glaube, dann sind wir soweit durch mit den Movern hier auf Wide Receiver und können eigentlich rübergehen zu den Titans. Letzte Kategorie an Spielern. Und ja, dann darfst du nochmal starten, wen du da risen hast lassen.
Ich muss hier nochmal eben einmal sortieren. Ja, genau. Also, ich hatte... Oder der erste Riser, der hier zu nennen ist, wir haben ihn vorhin schon kurz angesprochen, als wir über Hollywood Brown gesprochen haben, ist Mark Andrews. Mark Andrews hatte ich auf der 6 im Sommer und habe ihn auf die 3 geschoben.
Okay. Hat er bei dir TJ Hockenson überholt?
Jo.
Ja.
Und auch Kyle Pitts.
Was, Kyle Pitts?
Mhm.
Echt? Alter, okay, du bist echt verrückt. Du bist verrückt, ey, weil das ist, ja gut, das ist natürlich mein Riser, aber da kommen wir vielleicht gleich dazu. Du kannst noch mal kurz was zu Mark Andrews sagen, wenn du das erklären möchtest, warum.
Ja, Mark Andrews ist einfach ein guter Spieler, was soll man sagen. Er ist die Nummer 1 Waffe in Baltimore und bekommt mittlerweile auch einen ganz ordentlichen Target-Share und dementsprechend Baltimore wirft mehr. Und dementsprechend habe ich Mark Andrews hier jetzt hochgeschoben. Ist nicht auszuschließen, dass sich das nochmal ändert, dass Pitts dann auch vor Andrews klettert. Aktuell sehe ich das so. Ich würde aber auch wahrscheinlich nicht allein, weil der Name-Value halt so krank ist, will ich nicht Andrews 1 gegen 1 gegen Pitts traden. Aber wenn mir jemand Andrews plus einen First gibt, dann würde ich den Trade schon machen. Für mich ist Pitts immer noch, Pitts ist gut,
ja,
aber für mich trotzdem overrated.
Ja, okay, gut, ich muss sagen, also was mich stört, Mark Andrews hätte ich sehr gerne ehrlicherweise auf die 2 geschoben, rein was Talent angeht und so, und ja, das Problem ist, der läuft unter 27 Routen pro Spiel. Das ist halt im Vergleich dazu, Pitts läuft 33, Waller 35, Hockenson 33, Kelce 35. Das ist halt das Elite-Tier an Tight Ends. Das ist mehr Opportunity. Da ist der Target-Share relativ ähnlich. Die Air-Yards sind teilweise, sind halt dann trotzdem noch vom Air-Yard-Share her auch genauso. Also das ist halt das Problem bei Mark Andrews. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht so sehr ändern. Und ja, dementsprechend ist halt immer mehr, bisschen mehr Big Play abhängig, deswegen, ich habe ihn auf der 4. Eigentlich gehört er talent-wise auf jeden Fall meiner Meinung nach über Hockenson. Und ja, ich habe es trotzdem nicht geschafft.
Ja.
Aber auch ein Riser auf jeden Fall bei mir.
Ja, gut.
Und ja, mein großer Riser im Spotlight ist Kyle Pitts. Ich muss sagen, er ist einfach nur krass. Der überzeugt mich 100%ig. Der Typ wird quasi als Wide Receiver eingesetzt oder wird halt nicht so sehr viel Inline eingesetzt. Wie gesagt, 33 Routen pro Spiel, absolut athletisch ist er ja, absoluter Freak. Super krass, Air Yards, der sieht die meisten Air Yards pro Spiel von den Tight Ends und ja, er hat ja fast 30%. Jetzt ist Ridley noch out. Ich glaube, da geht jetzt alles über ihn. Und er ist aber einfach so, so gut. Mich hat er absolut überzeugt. Er ist 21 Jahre alt. Und ich glaube, also ich habe ihn jetzt wirklich in einem Tier of its own unter den Titans. Und das habe ich dadurch gemacht, weil ich mir überlegt habe, voilà, würde ich in jeder Liga, ob ich Contender bin oder im Rebuild bin, würde ich ihn für Kyle Pitts abgeben. Weil ich schon die Möglichkeit sehe, dass Kyle Pitts Rest of Season halt Titan 1 auch werden könnte, mit dem, was er an Opportunity halt sieht. Und ist jetzt, ich erwarte das nicht, dass er das macht, aber es ist im Bereich der Möglichkeiten und Kyle Pitts ist echt ein Biest und hätte ich niemals von einem Rookie Titan in der Form erwartet. Da haben viele recht gehabt, die ihn sehr, sehr gehypt haben, meiner Meinung nach.
Ja, also ich finde ihn soweit auch, also für einen Rookie gut, aber also ich weiß nicht, sehe das auf dem Spielfeld noch nicht. Also die Werte sind natürlich Receiver-Werte und das ist halt auch echt auf jeden Fall beachtlich, ne, gar keine Frage. Also ich will das hier jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden oder irgendwas, nur keine Ahnung, also mir fehlt, wie gesagt, einfach noch, dass er auf dem Platz dominiert, wirklich auch was daraus macht, oder das macht, was er machen könnte, so, und da glaube ich halt diese Saison noch nicht dran, kann mir aber gut vorstellen, dass das dann nächste Saison auch der Fall sein wird und er dann bei mir auch auf die 1 klettert. Im Moment, wie gesagt, habe ich ihn noch auf der 4. Mag, wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man es anders sieht und die 4 oben sind für mich auch relativ, die 5 oben sind für mich eigentlich doch auch ganz, ganz dicht beieinander. Genau. Und
wenn man ehrlich ist, spielt es eh keine Rolle, weil keiner dir den Deal anbieten wird. Jeder, der Kyle Pitts hat, wird ihn halten im Moment. Man kann ihn eh nicht kaufen. Ob man ihn jetzt 1 oder 4 rankt, im persönlichen Ranking macht eigentlich gar keinen großartigen Unterschied.
Ja. Kommt halt drauf an, auch in welcher Situation man ist, ne? Also, ich sag mal, im Rebuild hätte ich gerne Pitts oder Andrews oder Hockenson. Wenn ich Contender bin, würde ich lieber, zum Beispiel, wenn du jetzt Pitts auf der 1 hast, würde ich zum Beispiel lieber Kelce plus irgendwas nehmen für Pitts
Ne? Klar.
So.
Aber nimmst du als Contender Pitts oder Waller? Einfach so. Kannst du einen aussuchen.
Waller.
Ah, okay. Ja, das war ja auch die Frage am Anfang sogar. Genau deswegen. Ja, interessant. Ja,
also ich finde einfach, dass Waller hat dieses Jahr halt auch teilweise nicht so gespielt, wie man sich das gewünscht hat, aber ich glaube schon, dass der auch gerade jetzt in der zweiten Saisonhälfte gut, jetzt natürlich ja, Rux noch unter unglücklichen Umständen raus, ja. Aber die Receiving-Optionen bei den Raiders lichten sich halt zunehmend und ja, also ich erwarte da noch einiges von Waller und glaube schon, dass der auch noch eine gute Saison hinlegen wird.
Absolut.
im Endspurt. Waller
wird dominieren. Braucht man, also wer bei Waller besorgt ist, ist glaube ich unnötig. Der läuft 90% Routen, 35 Routen pro Spiel. 25% Target Share.
Ja, ja.
Das ist alles richtig, richtig gut.
Wie gesagt, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, aber als Contender hätte ich immer noch lieber Waller oder Kelce.
Okay. Naja, gut. Ansonsten, wen kann man hier noch erwähnen?
Ja, also dadurch, dass auch sich einige verletzt haben und sowas hier im Ranking, gab es natürlich auch noch ein paar Riser, aber auf jeden Fall für mich neu eingestiegen auf die neuen Dawson Knox von den Buffalo Bills.
Dawson, ist auch meine neuen auch neu eingestiegen.
Ah ja, witzig, ja. Gut, wahrscheinlich haben wir auch die Top 8, die gleichen Spieler in unterschiedlicher Reihenfolge.
Ja, safe.
Genau, wie gesagt, also Dawson Knox hat da wirklich einiges gezeigt. Wenn der jetzt wieder fit ist, von seiner Verletzung zurückkommt, wird er wahrscheinlich auch seine Rolle wieder bekommen. Und ja, ich bin von Dawson Knox begeistert.
Definitiv kann ich nur echt zustimmen. Dann ich muss noch, da würde ich noch Mike Gesicki nennen. Da bin ich echt positiv überrascht. Ich glaube halt, das Problem ist, Mike Gesicki ist in dem Moment nicht mehr fantasy-relevant, wenn Sleeper ihm dann doch den Wide-Receiver-Tag gibt, statt den Tight-End, weil Tight-End ist er einfach eigentlich keiner. Es ist ein bisschen Cheat, ihn auf Tight-End einzusetzen. Aber ja, ist einfach, ja.
Ja.
Braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Er spielt eine tolle Saison und die Connection zu Tour passt.
Wo hast du ihn?
Ist er 26. Ich habe ihn auf der 11.
Ah ja, ich habe ihn
fünf Plätze hochgegangen.
Ich habe ihn auf der 13 und das waren 6 Plätze, ja. Ja, ja dann habe ich noch auf der 10 den Neighbor Hunter Henry, den Neighbor von Mac Jones.
Ja, echt, oder? Okay.
Ja, ist halt Mac Jones Target Number One, ne? Also zumindest in Red Zone. Nee, wie gesagt, der hat einfach dieses Touchdown Upside jede Woche. Ich weiß, ich habe vorhin selber gesagt, das ist nicht so gut, sich darauf zu verlassen.
Ja.
Aber sie haben halt auch sonst niemanden im Passspiel. Und dementsprechend, ja, ich habe Hunter Henry jetzt auf die 10
hochgebracht. Also Red Zone Target Share 16%, läuft unter 70% Routen. 25 pro Spiel. Target Check generell von 13%. Das ist. Ich hätte ihn gern höher gerankt, ehrlicherweise. Aber bei mir ist er einer der absoluten Faller von der 11 auf die 18. Also ich bin bei Hunter Henry ein bisschen raus tatsächlich.
Ja, alles gut. Also wie gesagt, ich bin da. Ich mag ihn.
Bisschen höher. ja, fair. Ansonsten Pat Freiermuth würde ich gern positiv einmal erwähnen. Der ist bei mir nämlich einer der größeren Riser und auf der 10 mittlerweile. Also man sieht auch wirklich, ich hab's dir heute geschrieben, nach der 8 will ich eigentlich gar nichts mehr ranken. Dahinter geht so ein Mess irgendwie los. Eben Dawson Knox, Pat Freiermuth, das sind jetzt die Nummer 9 und 10. Ich verstehe das gar nicht. Ich bin jetzt gar nicht gefühlt so brutal hoch bei den Jungs. Aber ich weiß auch nicht, wen ich davor ranken soll. Und der ist echt low-key. Ganz gut, der sitzt auf einmal in der Juju-Rolle da in Pittsburgh und ist ins Passspiel eingebunden. Er ist 23. Ich glaube, das wird eine gute Rookie-Saison am Ende.
Ja, zumindest auch solange Ebron raus ist. Also ich habe ihn auch auf der 11. Ich dachte vorhin, als ich gerankt habe, dachte ich, oh Gott, ne, wirst du mich fragen, ob ich noch richtig ticke, aber nö, scheinbar hast du ihn ja auch sogar höher als ich. Nö, dementsprechend, also Freiermuth mochten wir im Draft ja auch schon. Und dementsprechend der wirklich sehr, sehr positive Entwicklung. Und da bin ich auch echt ganz positiv, was auch nächstes Jahr betrifft.
Ja.
Sehr, sehr gespannt. Also das ist auch einer, wo man vielleicht mal gucken sollte, ob man den nicht noch kaufen kann. Gerade in Teil den Premium liegen. Hat jetzt vielleicht auch noch mal Waren. Also Ebron wird ja wahrscheinlich irgendwann zurückkommen. Und vielleicht, wenn er dann mal so ein, zwei nicht so gute Spiele noch hat, dann einfach mal ein Angebot machen. Und ihn jetzt mal kaufen.
Auf dem Radar behalten, auf jeden Fall.
Mhm.
Sonst noch jemand, den du hier positiv erwähnen möchtest oder rüber zu den Vorort?
Ja, Dalton Schultz kann man sicherlich noch nennen. Ist meine 14 jetzt. Einfach aus Mangel an Alternativen. Genau.
Der hat es bei mir auch aus Unranked auf 17 geschafft. Wie siehst du, wenn ich auf 13 habe, der war vorher auch Unranked. Gronk.
Ja, habe ich auf 16. Von Unranked. Genau.
Ist halt ein bisschen, der sieht unfassbar viele Air Yards da in der Offense, weil die halt so viel spielen und sobald er am Feld ist, ist er auch immer eingebunden. Das finde ich halt, das ist wirklich ein Play für mich. Ich rank den nur nicht tiefer. Also ich weiß, ich erwarte von dem jetzt nicht, dass der, ich gehe davon aus, dass der nächstes Jahr gar nicht mehr spielt irgendwie, obwohl das nicht sicher ist, aber selbst das, was er halt mir gibt, wenn er nochmal fit ist, dann ist das super wertvoll.
Genau, und gleiches gilt hier auch für einen, den ich noch nennen will, Zach Ertz. Den hatte ich tatsächlich im letzten, ich glaube, da haben wir gar nicht mehr drüber gesprochen, hatte ich auf der 25. Ja. Und ja. Ja, jetzt natürlich durch den Trade nach Arizona ist er halt für Contender gerade, die jetzt Wasteland auf Tight End haben oder vielleicht Verletzte, ist er natürlich einer, wo man wirklich mal den Drittrunden-Pick und mehr kostet er ja in der Regel nicht ausgeben kann. Und das mitnehmen kann, der wird dir deine 10 Punkte pro Woche schon liefern in Tight End Premium Ligen und da ist man da wirklich, der wird wahrscheinlich keine Null auflegen und damit ist man schon ganz gut bedient, ne? Wenn man keinen der Top-Optionen hat.
Ja, hast du recht. Tommy Tremble vielleicht einmal noch kurz, den habe ich tatsächlich sogar auf der 14, finde ich eigentlich zu hoch, muss ich ehrlicherweise sagen, aber war so ein bisschen aus dem Mess heraus, was da rundherum so ist. Gefällt mir ganz gut, wie sie ihn benutzen, also wie sie ihn einsetzen. mal schauen, ob der tatsächlich was wird. Ehrlicherweise glaube ich, der wird im nächsten Ranking wieder fallen. Aber war so ein bisschen hier Bauchgefühl.
Ja, also Tremble hätte ich wahrscheinlich nicht in der Top 20, aber auf jeden Fall.
Ich gehöre da definitiv ein paar Spots hinter. Gebe ich dir recht. Da habe ich noch. Den kann man definitiv ein bisschen herabsetzen. Rüber zu den Fallern. Wer ist da das größte Loss bei dir? Da bin ich mir sicher, dass wir den gleichen haben.
Ja, George Kittle.
Ah, okay. Dann bin ich den gleichen.
Ja, also, okay. Also das ist nicht das größte Loss, also natürlich.
Impact-mäßig.
Genau, impact-mäßig für mich ist es, wie gesagt, George Kittle war vorher meine 3, ist jetzt meine 6 und da bin ich einfach sehr, sehr vorsichtig, Verletzungen, alles. Und da hätte ich tatsächlich auch Hockenson und Andrews lieber, ne, die meine 3 und 5 jetzt sind, als Kittel.
Ja, ich kann dir da ehrlich gesagt nur zustimmen. Ist bei mir auch von der 3 auf die 6 gegangen. Witzige Anekdote zu ihm. Ich war letztens in Trade-Verhandlungen mit einem um George Kittle und das hat zu etwas bösem Blut geführt auf der gegenüberliegenden Seite. Denn ich habe ihn hier im Pod mal als Buy-Low irgendwo erwähnt in unserer Folge vor 3 Wochen vielleicht oder so. Das wurde dann mir so ein bisschen, also der Kollege dachte, ist alles wieder gut, ist alles okay, dachte halt, ich will ihn jetzt halt da über den Tisch ziehen und George Kittle super billig kaufen, aber das vielleicht deswegen auch hier nochmal zur Einordnung, also ich bin auch echt concerned, was George Kittle angeht. Er ist 28 Jahre alt, ich sag mal, diese Top-Performances von ihm oder diese Top-Leistungen auch in Fantasy, besonders kamen ja in einer Zeit, da war dann eben kein Deebo Samuel Top da und kein Brandon Ayuk da. Da war das 49ers Receiving Corps absolute Wasteland. Und er ist als Spieler, muss man auch sagen, er ist ja nicht dieser Top Route Runner auf Tight End. Er lebt schon auch viel von dem, was diese Offense ihm gibt, glaube ich. Und diese ganzen Themen im Run-Blocking viel eingesetzt, Verletzungsprobleme, die gehen nicht weg. Red Zone Target Share ist bei ihm immer schon niedrig gewesen. Da glaube ich, sieht man dann schon den Unterschied zu anderen Tight Ends, die halt wirklich eigentlich Receiver sind. Und er ist halt für mich führt jetzt hier für mich das dritte Tier an, eben mit Fant und Goddard. Aber ich habe es nicht mehr geschafft, ihn so in dieses Tier mit Kelce Andrews Hockenson zu packen. Und ja. Da deswegen auch, also ich finde ihn immer noch unterbewertet in vielen, wenn ihr so auf Keep Trade Cut schaut oder so, da ist er wirklich super günstig, aber ich kaufe ihn halt auch nur, wenn ich ihn wirklich zu einem günstigen Preis bekomme. Ich kaufe ihn nicht für einen Preis, der da teilweise halt für ihn nach wie vor noch verlangt wird, wo der halt im Startup vor einem Jahr gepickt wurde oder halt selbst noch vor dieser Saison.
Ja.
Da sehe ich ihn nicht mehr.
ist auch kein Spieler, den du aktuell eigentlich verkaufst, ne? Also das muss man auch mal so sagen. Den hält man jetzt, weil der Wert halt auch beschissen ist und guckt, dass er wieder zumindest mal wieder fit ist, vielleicht mal ein, zwei Spiele gemacht hat. Und wenn man dann sagt, okay, ich bin eigentlich concerned bei ihm, dann verkaufe ich ihn. Aber nicht, nicht jetzt in der Verletzung. Also das ist eigentlich immer nur der absolute Notnagelspieler, so richtig tief in der Verletzung zu verkaufen, weil dann ist der Wert meistens schlecht. Ja, also für mich wäre es halt so, ich habe schon dieses Top-4-Tier und dann Hockenson und Kittel in einem Tier. Und dann Goddard, Fant, weiß ich nicht, ob ich Knox da schon reinschreiben würde, aber wahrscheinlich noch nicht.
Ja. Ja, aber das zu George Kittle mal kurz noch. Ich habe eigentlich einen anderen, größeren Faller. Das ist bei mir Adam Trautman, der war bei mir auf der 9. Ja. Der ist jetzt auf der 19 gelandet. Ja, war ich ja wirklich sehr hoch. Einfach auch aufgrund dessen, dass da in New Orleans nicht viel geht im Receiving Core. Und naja, gut, auch bei ihm geht halt leider nicht viel. Und ja, man könnte, wenn es nur an den Team-Pass-Plays liegen würde, aber Target-Share, Routes-Run und so, das ist alles katastrophal schlecht. Und ja, ich glaube, das war der Breakout-Kandidat als Sophomore. Hat leider nicht geklappt. Ich glaube, da kann man jetzt einfach abhaken und weitermachen.
Ja. Ja, auch dann Jonnu Smith sicherlich. Ja. Hatte man vielleicht auch etwas mehr erwartet. Mhm. Da kann man auch einen Haken dran machen.
Definitiv.
Ja, Everett hat sicherlich auch nicht geholfen, dass Wilson raus ist. Dazu einfach zu wenig Pass-Attempts zu viele Targets praktisch, auch wenn es nicht so viele sind, aber für die Pass-Attempts oder für die Targets halt auch dann zu viele.
Genau. Cooper Kupp ist zu gut für Tyler Higbee.
Ja.
Ja, das ist auch nicht ideal.
Ja,
und ansonsten, ja.
Ja, Tonyan Season Out, ja. Logan Thomas verletzt, was soll man sagen?
Ja. Robert Tonyan ist bei mir nicht mehr gerankt, ehrlicherweise.
Ja, nee, ich habe auch dann irgendwann aufgehört.
Ja. Genau, gut. Okay. Ja, das war's zu den Titans und damit sind unsere Mover durch. Wir müssen ja gar keine Werbung mehr schalten hier am Ende jetzt. Fertig. Das haben wir alles schon erledigt. Deswegen haben wir es, ja gut, bisschen haben wir noch überzogen über die 2 Stunden. Aber das war heute irgendwie auch schon fast klar bei all dem, was da passiert ist, was wir für eine Folge hatten. Trotzdem war das echt eine, ich finde, inhaltlich super spannende Folge auch für mich, zu sehen, was du da in deinen Rankings gemacht hast. Das hat echt Spaß gemacht und ja, cool. Sehr nice.
Ja, geht mir genauso, immer wieder spannend, da auch mal zu diskutieren und besonders auch beim Erstellen der Rankings dann, ich sag mal, man hat seine Rankings eigentlich immer vor Augen und auch im Hinterkopf, aber sie dann nochmal niederzuschreiben und sich wirklich zu hinterfragen, den oder den, ne, das ist schon spannend und ich sag mal, denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, also ich weiß nicht, ob wir da während der laufenden Saison nochmal was machen, aber spätestens am Ende der Saison beziehungsweise Anfang der Offseason werden wir da sicherlich nochmal wieder drauf eingehen.
Oh, ich bin so hier, I'm so here for it, gell? Die ganzen 29-Jährigen alle wieder 12 Plätze runter zu ranken. Nur um sie dann nächstes Jahr im Oktober wieder hochzunehmen.
Ja gut, aber das ist halt nun mal the circle of life in Dynasty, ja, ne?
Absolut.
Jawohl.
Das ist es. Sehr cool. Gut, wunderbar. Dann danke ich dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und wo spielen deine Bremer eigentlich am Wochenende?
Da fragst du mich was. Nürnberg, glaube ich.
Löwen tatsächlich auch gar
nicht. Nürnberg, glaube ich. Im Max-Morlock-Stadion, soweit ich das weiß. Und dann, oder ist das schon dieses Wochenende? Ja, müsste eigentlich sein.
Müssen nach Osnabrück.
Oh. Ja, da siehst du, dann können wir ja dieses Wochenende mal tauschen.
Also genau.
Nach Osnabrück fahre ich, glaube ich, so circa eine Stunde. Ich weiß nicht, wie lange du nach Nürnberg fährst, aber so viel länger kann das auch nicht sein, oder?
Ein Tick länger, eineinhalb.
Ja, siehst du. Ja, gut.
Absolut, ja. Genau. Und bei uns im Pokal geht's zum KSC. Ich sag's dir, die Hoffnung aufs Viertelfinale, die lebt in Giesing.
Ja. Und bei uns geht's im Pokal von Fernseher.
Ja gut, okay.
Na gut. Oh ja, footballtechnisch habe ich auch ein entspanntes Wochenende. Seahawks bye. Also.
Ja, wann kommt eigentlich Russ zurück? Ist der in Woche 10 dann da?
Ja, laut, also seinen Nagel da ja rausbekommen und ja.
Wird soll wieder in Woche 10 spielen.
Angeblich schon.
Hatte ich nicht erwartet, ehrlicherweise.
Ja, es hieß ja die ganze Zeit, aber gut, noch ist auch nicht alle Tage Abend, ne? Das kann auch durchaus sein, dass Pete Carroll dann zwei Tage vor dem Spiel sagt, aha, jetzt Saisonende.
Verarscht.
Ja, genau.
Okay, naja, dann heißt aber ja, an sich könnt ihr euch wieder auch wieder auf was freuen als Seahawks-Fans in Zukunft, müssen nicht mehr Gino zuschauen, erstmal hoffentlich, und für alle, die auf Russ warten, ist ein Licht am Ende des Tunnels.
Warten aufs Christkind.
Genau.
Ja.
Okay. Ja, top. Dann danke ich dir nochmal und ich wünsche dir was. Wir hören uns nächste Woche.
Jo, ciao.